Das heißt, sprechen wir mal über den Unterschied zwischen Qigong und dem sportlichen Training. Viele von uns verwechseln die normale Qigong-Praxis mit dem sportlichen Training. In Wirklichkeit ist der Unterschied sehr groß. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Alle wissen, dass das sportliche Training normalerweise heftiger Bewegungen bedarf. Oder mindestens brauchst du gewisse Bewegungsformen. Aber bei unserem Qigong gibt es ganz wenige Bewegungen. Selbst wenn es Bewegung gibt, dann sind sie sanft, langsam und rund. Man braucht keine Kraft einzusetzen. Da meditiert man sogar im Lotussitz, ohne sich zu bewegen. Deshalb unterscheiden sie sich auch äußerlich stark voneinander. Im Wesen ist der Unterschied noch größer. Dieses sportliche Training beschleunigt den Stoffwechsel, um die Bewegungsintensität zu vergrößern, damit der Kreislauf eines Menschen gefördert wird, sodass dieser physische Körper bzw. die Muskeln gestärkt werden. Aber bei Kultivierung mit Qigong ist gerade das Gegenteil der Fall. Sie verlangt nicht, dass dieser äußerliche, physische Körper gestärkt wird. Was sie verbessern wird, fängt bei dessen Körperinneren an. Das heißt, wie wir sagen, der Mensch wird vom Ursprung des menschlichen Lebens her von innen nach außen, nicht wahr? Weil die Veränderung von innen nach außen vor sich geht, können manche Menschen, die empfindsam sind, sie spüren. Manche Menschen sind nicht empfindsam, sie können überhaupt nichts spüren. Außerdem gehört dieses Qigong zu den übernatürlichen Dingen. Es setzt voraus, um einen Menschen ändern zu können, dass die menschliche Tugend damit Schritt hält. Sobald es zu Veränderungen kommt, wird diese Veränderung sehr stark sein. Die Veränderungen werden sehr groß sein. Das sportliche Training kann diesen Punkt jedoch nicht erreichen. Er hat auch nicht die Anforderung, dass man auf Tugend achten soll und so weiter. Natürlich, ein guter Mensch zu sein und Wert auf die Moral zu legen, ist ein Prinzip der gewöhnlichen Menschen. Aber es muss nicht so intensive Anforderungen wie bei uns, Kultivieren, an sich gestellt werden. Deshalb ist das eine Technik unter den gewöhnlichen Menschen. Aber das Qigong, womit wir uns kultivieren, ist etwas, was über die Ebene der gewöhnlichen Menschen hinausgeht. Aus diesem Grund unterscheiden sich die Auswirkungen und die Ziele, die letztlich erreicht werden, noch stärker voneinander. Zum Beispiel, sagen wir so, ermöglicht unser Qigong auf der niedrigen Ebene die Erhaltung der Gesundheit und die Verlängerung des Lebens, was das sportliche Training jedoch nicht ermöglichen kann. Aber beim sportlichen Training, selbst wenn es um einen Sportler geht, oder wie stark dein Körper auch sein mag, kannst du jedoch keine Krankheiten vermeiden. Deshalb wird ein Sportler auch krank, wenn er krank sein soll. Es ist nichts weiter, als dass unter normalen Umständen bei gängigen Krankheiten oder bei Kopfschmerzen oder bei Erkältung es so ist, dass seine Abwehrkraft stark ist. Aber wenn es an großen Krankheiten erkranken soll, dann wird er die Krankheiten trotzdem bekommen. Das ist sicher. Es kann keine Rede davon sein, dass die Sportler keine Krankheiten bekommen. Was das Wesen anbelangt, unterscheidet sich Qigong-Kultivierung auch sehr stark davon. Wie zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, was für ein Ziel und was für ein Zweck verfolgt dieses sportliche Training, damit der Körper stark wird? Es will Folgendes tun: die Bewegungsintensität vergrößern und die Blutzirkulation beschleunigen, damit der Stoffwechsel des Menschen gestärkt wird. Aber wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Man sollte eine Sache dialektisch betrachten. Wenn man es stets weiter tut, dann wird es mit Sicherheit, nicht wahr, auch einen schlechten Faktor geben. Wir halten hier einen Unterricht für die Praktizierenden und unterweisen sie ins Fahr, nicht wahr? Jedoch nicht für die gewöhnlichen Menschen. Deshalb erklären wir es in einer solchen Umgebung. Warum? Überleg mal, wenn ein Mensch die Bewegungsintensität vergrößert, beschleunigt er seine Blutzirkulation, sodass sein Stoffwechsel ununterbrochen stattfindet. Das heißt, die Kapazität seines Stoffwechsels wird vergrößert. Sein Körper wird immer mit neuen Zellen erfüllt. Es bleibt dabei, dass der Körper eine ständig steigende Tendenz aufweist. Seine Zellen gehen wie die Sonne um 8 Uhr immer nach oben. Sobald die Zellen zum Verfall kommen, werden sie gleich ausgeschieden. Daraufhin wird sein Körper gestärkt. Insbesondere, wenn der Sportler sich in der Wettbewerbsphase befindet, nicht wahr? Hält er seinen Körper immer in einen solchen Zustand? Nun, genau wie diese Zelle. Wir bringen ein Beispiel. Die menschliche Zelle, gemessen an einem Tag, wenn man 12 Stunden am Tag rechnet, weist die Zelle morgens um 6, 7, 8 Uhr eine ständig steigende Tendenz auf. Bis 8, 9 Uhr ist sie sehr stark. Ab Mittag kann die Zelle nicht mehr steigen. Sie kann nur noch nach unten fallen. Ein bestimmtes Niveau erhalten, fällt sie nach unten. Sie kann nicht mehr nach oben gehen. Dann ist sie nicht mehr für den Wettbewerbszustand des Sportlers geeignet. Dann muss die Bewegungsintensität vergrößert werden, damit die Blutzirkulation gefördert wird, um diese alte Zelle auszuschalten und eine neue Zelle zu entwickeln, die sie ersetzt. Ewig zeigt sich so ein Zustand. Durch diese Methode lässt sich der menschliche Körper stärken. Jedoch kann man damit keine Krankheiten vermeiden, weil es dafür schicksalshafte Zusammenhänge gibt. Aber wir haben gesagt, obwohl sein Körper stark ist, gibt es danach auch Nachteile, wo es Vorteile gibt. Na, was für Nachteile? Überlegt mal, die Zellen des menschlichen Körpers können sie nicht unendlich teilen. Es ist auch nicht möglich, dass sich so viele bilden, wie man möchte. Dafür gibt es ein Limit. Aber wenn es ein Limit für die Zellteilung gibt und du die Teilung beschleunigt hast, jeder überlege sich mal, wird damit nicht sein Leben verkürzt? Theoretisch gesehen wird es so sein. Wenn man annimmt, dass sich meine Zellen im ganzen Leben 100-mal teilen, könnte man 100 Jahre leben. Das ist nur ein Beispiel. In Wirklichkeit hört die Zellteilung bei 100 Millionen Mal auch nicht auf. Der Mensch lebt 100 Jahre, aber seine Zellen werden alle nach der Hälfte ihres Lebenswegs ausgeschieden, nach Halbzeit entfernt. Dann kann er nur noch 50 Jahre leben. Das ist dieses Prinzip, oder? Das bedeutet, wenn es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Aus diesem Grund sehen die Sportler äußerlich relativ alt aus. Die Jugendlichen sehen aus wie 20-Jährige. Auch die 20-Jährigen sehen wie 30-Jährige aus. Normalerweise sehen sie sehr alt aus. Aber sorgt dich nicht darum, weil ich jetzt nicht das ganze Leben lang Sport treiben kann. Für den heutigen sportlichen Wettbewerbszustand ist ein sehr hohes Niveau eine Voraussetzung. Im Alter von 28, 29, um den Dreh von 30 wird man ausgeschieden. Danach führt man wieder ein normales Leben, wie die normalen Menschen. Dem äußeren Anschein nach hat er nicht viel an Leben verloren. Aber theoretisch ist wirklich der Fall. Ist das wirklich der Fall, nicht wahr? Wie können sich die Zellen endlos teilen? So wie man sie haben möchte, das können sie nicht. Dafür gibt es ein Limit. Aber die Qigong-Kultivierung, ist der genaue Gegensatz dazu. Sie verlangt nicht, dass der Mensch das Tempo seiner Blutzirkulation erhöht und seinen Stoffwechsel beschleunigt. Im Gegensatz dazu kann sie dazu führen, dass die Geschwindigkeit der Blutzirkulation verlangsamt wird. Im Gegenteil, die Geschwindigkeit der Herzschläge wird auch verlangsamt. Gleichzeitig führt sie noch dazu, dass der Stoffwechsel des Menschen sehr langsam stattfindet. Wenn sich die Zellen bei anderen Menschen einmal am Tag aufspalten, lasse ich sie einmal alle zwei Tage aufspalten. Ich lasse sie einmal in der Woche aufspalten. Wenn der Mensch im Lotussitz meditiert, übt er im stillen Zustand eine solche Einschränkungswirkung auf seinen Körper aus, auf seinen physischen Körper aus. In der Tat, unmerklich wird sein Leben durch verlängert. Sein Leben wird stark verlängert. Das ist theoretisch gesagt. Es gibt noch eins. Das Leben eines Menschen ist doch festgelegt. Wie kann es verlängert werden? Ich habe noch eine solche Begebenheit erzählt. Wenn es nicht um einen Kultivierungsweg für den Körper, also für den Geist geht, kann der Mensch auch im Zuge der Kultivierung sein eigenes Leben verlängern. Wenn er die drei Weltkreise noch nicht verlassen hat, wird sein verlängertes Leben noch von den drei Weltkreisen eingeschränkt. Deshalb kann es nicht beliebig verlängert werden. Aber die drei Weltkreise ist eine Frage des Durchbruchs der Kultivierungsebene. Wenn seine Ebene die drei Weltkreise durchbrochen hat, dann wird sein verlängertes Leben von niemandem mehr eingeschränkt. Deshalb kann er auch das Leben ohne Einschränkungen weiter verlängern. Solange wie es geht. Hierbei handelt es sich um einen Kultivierungsweg, bei dem das Leben nicht mitkultiviert wird. Das geht auch. Wenn die Ebene durchbrochen worden ist, und wenn der Durchbruch zu sehr hohen Ebenen geschafft worden ist, kann man sein Leben auch verlängern, nicht wahr? Das bedeutet, theoretisch gesehen, kann die Qigong-Kultivierung, die Kultivierung unter einem solchen Zustand, das Älterwerden verzögern und das menschliche Leben verlängern. Aber wenn ein Mensch in dem Kultivierungsweg, bei dem das Leben nicht mitkultiviert wird, sehr lange gelebt hat, wird man feststellen, dass er sehr alt aussieht. Er sieht schrecklich alt aus. Es wird einen solchen Zustand geben. Aber bei den Kultivierungswegen, bei denen das Leben kultiviert wird, sieht man immer jung aus. Vorhin haben wir über den Unterschied zwischen dem sportlichen Training und der Qigong-Kultivierung gesprochen. So viel zu diesem Thema. Jetzt sprechen wir mal über die Frage der Gedankenaktivität des Menschen. Wir werden heute die fünfte Übung lernen. Bei der fünften Übung muss man im Lotussitz meditieren und sich bei der ruhigen Meditation im Lotussitz kultivieren. Aber was sind unsere Anforderungen für das Versinken in die Ruhe? Nachher werde ich auf diese Fragen kommen. Viele Menschen haben mir Zettel geschrieben. Manche sind sogar zu mir gekommen, um mich zu fragen, Meister, warum kann ich bei der Meditation im Lotussitz nicht zur Ruhe kommen? Es gibt auch Menschen aus anderen Schulen, die mich fragen, und auch Menschen aus anderen Schulen, die andere Qigong-Meister fragen. Warum kann ich nicht zur Ruhe kommen? Bringen Sie mir irgendwelche Methoden bei, damit ich zur Ruhe komme. Ansonsten kann ich die Übung nicht machen. Deshalb bringen manche Qigong-Meister den Menschen bei, dass du zählen sollst, dass du an eine Vorstellung denken sollst, dass du dich auf einen Punkt aufs Dantien konzentrieren und nach innen schauen sollst. Ja, es gibt alles Mögliche. Es gibt auch Leute aus dem buddhistischen System, die dir sagen, dass du den Namen des Buddhas rezitieren sollst. Zum Schluss kommen diese Menschen nach Hause und haben hin und her probiert, sie finden, dass es ein bisschen besser geworden ist. Allerdings können sie trotzdem nicht zur Ruhe kommen. Man kann nur sagen, dass es ein bisschen besser geworden ist. Weil es eine Kultivierungsmethode ist, kann es sicherlich gewisse Wirkung haben. Aber man kommt trotzdem nicht zur Ruhe. Wir werden dieses Problem einmal erklären. Warum kann man nicht zur Ruhe kommen? In Wirklichkeit sage ich euch, dass sich die Ursache, warum ein Mensch nicht zur Ruhe kommen kann, nicht durch seine Anwendung von gewissen Methoden lösen lässt. Wir sprechen zuerst über die Denkaktivität des Menschen. Danach werden wir dir diese Dinge erklären. Die Denkaktivität, von der wir sprechen, bezieht sich auf den Gedanken, der dem Gehirn eines Menschen entstammt. Seine Aktivitäten werden von uns auch als Gedankenaktivität bezeichnet. Diese Gedankenaktivitäten, die Denkbewegung eines Menschen. Manche Qigong-Meister und manche Forscher, die sich mit der Wissenschaft des menschlichen Gehirns beschäftigen, sagen, was meiner Meinung nach auf Abwege geraten ist, dass die menschlichen Gedankenaktivitäten, seien sie von den Qigong-Meistern oder von denjenigen, die über übernatürliche Fähigkeiten verfügen, derart fähig sind. Sobald er etwas tun will, dann kann es getan werden. Sie forschen dann gezielt auf die Gedankenaktivität des Menschen. Natürlich weiß er, dass was der menschliche Gedanke beim Denken aussendet, eine materielle Existenz ist. Er weiß noch nicht, in welcher konkreten Form sich diese Substanz befindet. Natürlich sehen wir diese Dinge sehr deutlich. Deshalb erforscht er die menschlichen Gedankenaktivitäten. In Wirklichkeit kann ich euch jetzt sagen, dass die menschlichen Gedankenaktivitäten an sich überhaupt nicht sind. Die menschlichen Gedankenaktivitäten können nichts bewerkstelligen. Die menschlichen Gedankenaktivitäten sind auch nicht so, wie der Qigong-Meister gesagt hat, dass sie dieses oder jenes bewerkstelligen können. Immer wenn es gesagt wird, dass die Gedankenaktivitäten irgendetwas bewerkstelligen können, dann weiß der Qigong-Meister selbst normalerweise von gar nichts. Er hat überhaupt keine Ahnung. Weil bei vielen Qigong-Meistern das Fu-Ische kultiviert wird. Manche haben Fu-Ti, Besessenheiten. Deshalb sieht er aus, er sieht nicht, weiß auch nicht, über welches Qigong er verfügt und was für eine Form das Gungnang hat. Er weiß von gar nichts. Deshalb denkt und glaubt er, sobald mein Gedanke denkt, habe ich es erledigt. Er glaubt, sein Gedanke hätte es erledigt. In Wirklichkeit ist nichts vom menschlichen Gedanken erledigt worden. Der menschliche Gedanke ist sehr einfach. Was die Sache wirklich erlegt hat, ist das Gungnang. Du kannst nur sagen, dass derjenige Gungnang hat und deshalb diese Sache erledigen kann. Wenn du dieses Gungnang nicht hast, kannst du so weit mit dem Kopf denken, bis dir der Kopf durch Denken wehtut und du fix und fertig bist. Du kannst es trotzdem nicht schaffen. Das bedeutet, dass die menschlichen Gedankenaktivitäten dem Gungnang eines Menschen den Befehl geben, um Dinge zu erledigen, sondern nicht, dass die Gedankenaktivitäten selbst Dinge erledigt haben. Alle wissen, dass manche Qigong-Meister gibt, die sagen, dass sie das Gungnang für andere Menschen erschließen. Wie wird das Gungnang erschlossen? In Wirklichkeit besitzt das Gungnang desjenigen bereits gewisse Energie und kann funktionieren. Nur ist es noch nicht an dem menschlichen Gehirn angeschlossen und kann nicht damit kommunizieren. Deshalb lässt es sich nicht kommandieren und funktioniert nicht. Er hat bloß gesagt, dass er das Gungnang für dich erschließt. Das Gungnang zu erschließen ist nichts anderes als den Kontakt für dich herzustellen. Das soll dann heißen, dass er das Gungnang erschlossen hat. Auf diese Weise wird das Gungnang funktionieren. Das bedeutet also, dass bei den Praktizierenden die Gedankenaktivitäten das Gungnang kommandieren, um Dinge zu erledigen. Bei den gewöhnlichen Menschen kommandieren die Gedankenaktivitäten ihre eigenen Sinnesorgane und Glieder, um Dinge zu erledigen. Deshalb ähnelt die Gedankenaktivität dem Produktionsbüro der Fabrik. Konkrete Erledigungen werden von den Funktionsabteilungen durchgeführt. Wie in einer Firma erteilt der Geschäftsführer den Befehl. Das Konkrete wird von den Angestellten gemacht. Das ist das Prinzip. Wenn wir aber über die Gedankenaktivität sprechen, dann müssen wir nebenbei noch die Frage des menschlichen Gehirns einmal besprechen. Warum kann das menschliche Gehirn diese Fragen ausdenken? Warum ist dieses menschliche Gehirn derart kompliziert? Aus der Sicht der heutigen Medizin ist das menschliche Gehirn sehr kompliziert. Allerdings ist es nicht so geheimnisvoll, wie er es sich vorgestellt hat. Es ist sehr kompliziert, aber nicht so sehr geheimnisvoll, wie wir festgestellt haben, dass das Gehirn des physischen Körpers eines Menschen postnatal angewachsen ist. Wenn es postnatal angewachsen ist, dann ist es die Quelle seines wahren Gedankens und denkt es nicht auf dem physischen Gehirn des Menschen. Sie stammen vom Yuanchen eines Menschen. Die Gedanken, was man tun will, was man wirklich tun will, stammen vom Yuanchen, vom Urgeist eines Menschen. Was für eine Funktion hat denn das Gehirn? Dieses Gehirn besitzt die Fähigkeit vom Organisieren, Verarbeiten und Ausdrücken. Weil das, was das menschliche Yuanchen aussendet, nicht direkt diese Sprache unserer Menschenwelt, sondern eine Art kosmische Information ist. Nachdem unser Gehirn sie empfangen hat, wird sie auf dem Gehirn weitergeleitet. Das Gehirn verarbeitet sie in unsere jetzige Sprache, Handgeste, Mimik und Sätze und bringt sie ausführlich zum Ausdruck. Eine solche Funktion hat das menschliche Gehirn. Deshalb haben wir entdeckt, dass das wahre Denken von dem Yuanchen eines Menschen stammt. Im alten China gab es einen Ausdruck, es hieß, das Herz denkt, das Herz denkt. Ich meine, das trifft genau zu. Manche Menschen haben wirklich das Gefühl, dass er im Herzen nachdenkt und das Herz denkt. Warum kommt dies vor? Wenn sich das Yuanchen, der Urgeist eines Menschen, normalerweise im Niwan-Palast, nämlich in der Zirbeldrüse eines Menschen aufhält und den Platz tauscht, dass es zu deinem Herzen kommt, dann ist es dein Herz, was denkt. Viele unserer Praktizierenden und manche Kinder werden dieses Gefühl bekommen, dass sie sagen, wenn ich nachdenke und über Fragen nachdenke, da denkt meine Ferse, meine Wade. Oder manche denken, mein Bauch denkt. Viele Menschen werden dieses Gefühl haben, dass jene Stelle tatsächlich nachdenkt. Das Yuanchen eines Praktizierenden kann den Platz tauschen. Das Yuanchen eines Kindes kann auch wandern. Dann wirst du feststellen, dass du tatsächlich an jener Stelle denkst und den Gedanken aussendest. Das ist wirklich so. In Bezug auf dieses Denken gibt es einige Formen. Die eine davon ist das normale menschliche Denken, von dem unsere gewöhnlichen Menschen sprechen. Das Hauptbewusstsein ist sehr stark. Dies ist das Denken, wenn wir bei klarem Verstand etwas tun. Es gibt noch eine weitere Art, die Unterbewusstsein heißt. Eine Art, die verstecktes Bewusstsein heißt. Da gibt es noch eine Art, die Inspiration heißt. Und so weiter. Es gibt diese paar Arten von Gedankenformen, die wir mal erklären wollen. Das sogenannte Unterbewusstsein bezieht sich im Prinzip darauf, dass der Mensch unter dem Zustand, wenn der Geist abwesend, das Hauptbewusstsein nicht funktioniert oder wenn das Hauptbewusstsein müde ist, etwas getan, erledigt oder durchgeführt hat. Wenn du wieder zu Verstand gekommen bist, sagst du, wieso bin ich geistesabwesend? Wie habe ich die Sache gemacht? In Wirklichkeit hat ein Fu-Yuan-Chen, der Nebenurgeist, zu dem Zeitpunkt deinen Körper beherrscht und das getan. Alle wissen, dass der Körper bei vielen Menschen, die Qigong praktizieren, vom Fu-Yi-Chen beherrscht wird. Bei den besonders Markanten wird dies in Erscheinung kommen. In den letzten Jahren hat es ein gewisses Natur-Gung gegeben, wobei der Mensch überall verrückt spielt, herumläuft und sich auf den Boden wälzt. Sein eigenes Fu-Yuan-Chen weiß nichts davon. Aber du wirst sehen, wenn er herumläuft, rennt er in Richtung eines Baums. Er rennt mit geschlossenen Augen. Bis er vor dem Baum gerannt ist, weicht er den Baum auf einmal aus. Er ist nicht dagegen gestoßen. Man sieht, wenn ein Stein auf dem Boden liegt, rennt er bis vor den Stein. Dann springt er auf, ohne daran gestolpert zu sein. Warum kann er mit geschlossenen Augen ausweichen? Weil es der Körper und der Kontrolle seines Fu-Yuan-Chen getan hat. Es gibt noch einen weiteren Fall. Wenn das Fu-Yuan-Chen eines Menschen sehr stark ist, oder wenn sich das Zhu-Yuan-Chen unter einem bestimmten Zustand befindet, oder sich im schlafenden Zustand befindet und tief eingeschlafen ist, kann ein Zustand vorkommen, der als Nachtwandeln bezeichnet wird. Sein Hauptbewusstsein weiß nichts davon. Das Nebenbewusstsein hat ihn unter Kontrolle gehabt und ihn beherrscht, sodass er etwas getan hat. Was wir vorhin erklärt haben, ist das sogenannte Unterbewusstsein. Es gibt noch eine weitere Art, die als verstecktes Bewusstsein bezeichnet wird. Wir erklären einmal ein paar Arten von Denkformen der Menschen. Im Prinzip bezieht sich dieses versteckte Bewusstsein darauf, dass der Mensch in seinem gespeicherten Gedächtnis anscheinend eine gewisse Erinnerung hat. Anscheinend existiert deshalb eine solche Art von Erinnerung. Es scheint, dass von ihm gesagtes versteckte Bewusstsein zu sein. Weil diese Arten von Begriffen alle von den Literaten, aber nicht von den Wissenschaftlern erfunden sind. Deshalb kannst du sie bei der Erklärung sehr schwer definieren. Diese Inspiration ist auch eine Denkform. Diese Denkform ist auch eine passive Erscheinung. Dann werden wir mal erklären, woher diese Inspiration kommt. Natürlich ist der Begriff von Inspiration auch von den Literaten, sondern nicht von den Wissenschaftlern erfunden. Nach einem solchen Zustand hat er einen solchen Begriff gegeben. Aber das Konkrete kann er auch nicht genau erklären. Wenn ein Literat über die Herkunft seiner Inspiration, über diesen Begriff spricht, würde er dazu Erklärungen machen. Deshalb haben die meisten davon erklärt, nämlich dass die Wissenssammlung im ganzen Leben eines Menschen in dem Moment wie ein Funke blinkt. Oder die Essenz seiner Wissenssammlung kommt in dem Augenblick zur Erscheinung. Normalerweise hat er es so erklärt. In Wirklichkeit ist es eine solche Erklärung, wenn es nach dem Materialismus geht. Meiner Meinung nach auch nicht plausibel. Wenn man nach dem Materialismus denkt, sollte das menschliche Denken und Gehirn, je mehr man sie benutzt, desto intelligenter sein. Je mehr man es benutzt, desto funktionsfähiger sollte es sein. Das ist doch die allgemeine Behauptung. Aber wenn es normalerweise bei einem Forschungsprojekt, beim Schreiben eines Artikels, beim Komponieren eines Liedes oder beim Erfinden von irgendwas gilt, in einen Engpass kommt und uns der Kopf wehtut, kommt die Inspiration nicht. Wenn dein Hauptbewusstsein sehr stark ist, wird sie nicht kommen, auch wenn du sie herrufst. Aber die Inspiration kommt meistens zu der Zeit, wenn das Bewusstsein nicht stark, das Hauptbewusstsein nicht stark und geistesabwesend ist. Oder wenn man sich nicht darauf achtet und das Hauptbewusstsein locker gelassen hat, kommt sie erst. Es ist doch normalerweise so. Ich schreibe einen Artikel, komme nicht weiter, beim Komponieren oder Schreiben fehlt es an Inspiration und es geht nicht mehr weiter. Oder das Forschungsprojekt bleibt auf der Strecke. Das betrifft sehr. Natürlich ist es sehr bedrückend. Wenn die Müdigkeit lange andauert, wird der Kopf schwindelig. Auch wenn die blauen Adern durch die Bedrückung aus dem Kopf hervorgetreten sind, geht es nicht mehr. Schon gut, ich höre auf. Ich mache eine Pause. Er macht einen Spaziergang draußen, schaut sich mal ein bisschen um und macht eine Pause. Oder er legt sich sogar hin, schläft und ruht sich aus. Wenn er sich hinlegt und spaziert, wenn er das Gehirn nicht benutzt, ist die Inspiration unerwartet gekommen. Die Inspiration ist garantiert unter diesen Umständen hervorgetreten. Sie kommt in dem Zustand, wenn du unbewusst bist und wenn das Hauptbewusstsein keine Wirkung ausübt. Wie ist denn das zu erklären? Ich sage euch allen. Deine Inspiration ist an sich die Auswirkung deines Fuyuan-Shen, deines Nebenurgeistes, sondern nicht, was dein Zhuyuan-Shen sich ausgedacht hat. Weil ein Teil des Denkens des Zhuyuan-Shen verschlossen ist. Deshalb, wenn du denkst, auch wenn du noch so intelligent und so tüchtig bist, kannst du nur das bisschen Wissen kennen, das du in der heutigen Gesellschaft gelernt hast. Aber all dieses Wissen, was du in der heutigen Gesellschaft gelernt hast, sind alles Dinge der gewöhnlichen Menschen. Was du erfinden willst und den wunderbaren Artikel, den du schreiben willst, hat es früher nicht gegeben. Das heißt, dass es über deine Wissenserkenntnis hinausgeht. Das ist meistens so. Der Grund liegt darin, dass sich das Fuyuan-Shen eines Menschen im anderen Raum befindet. Diese Dinge kann er ganz genau sehen. Du bleibst da und kommst nicht mehr weiter. Ob bei einem Forschungsprojekt, beim Schreiben eines Artikels oder beim Komponieren. Wenn du nicht mehr weiterkommst, je stärker dein Wunsch ist, weiterzukommen, umso anstrengender ist es für das Gehirn. Du merkst, dass dir der Kopf sehr wehtut. Du fühlst dich sogar sehr müde und unwohl. Obwohl das Fuyuan-Shen dein Gehirn nicht beherrscht, gehört es jedoch mit deinem Körper zusammen zu einer vollständigen Einheit. Er beherrscht auch gleichzeitig deinen Körper. Wenn es dir weh tut, dann tut es ihm auch weh. Wenn du dich unwohl fühlst, dann fühlt er sich auch unwohl. Wenn es ihm sehr unangenehm ist, dann wird er sich seinen Teil decken. Er sagt, guck mal, die Sache ist so einfach. Warum bist du so dumm? Warum kannst du das nicht fertig machen? Deinetwegen tut mir der Kopf so weh. Das tut ihm auch weh. Weißt du, je stärker dein Chu-Ishi ist, desto stärker hast du das Gehirn unter deiner Kontrolle. Deshalb kann dein Fu-Ishi sich nicht einmischen. Bis du dich entspannt hast, kommt er in die Reihe. Ah, jetzt mache ich es. Er spiegelt dann die Dinge, die er selbst weiß, auf deinem Gehirn wieder. Dann ist dir der Einfall gekommen. Die Inspiration ist gekommen. Es ist normalerweise so. Manche Menschen würden vielleicht denken, dann setzen wir doch das Fu-Ishi eines Menschen ein, um die Entwicklung der Gesellschaft voranzutreiben. Es wäre schön, einige fortgeschrittene Dinge zu entwickeln. Das geht auch nicht. Weil sein Wissen auch begrenzt ist. Es darf nur den Zustand des Raumes wissen, wo er sich selbst gerade befindet. Diejenigen, die aus sehr hohen Ebenen gekommen sind, werden es auch nicht wagen. Er kümmert sich überhaupt nicht um diese Sachen von dir. Er kennt diesen Grundsatz. Er lässt sich auch nicht von dir herumkommandieren, weil die gesamte astronomische Erscheinung, die Chinesen sprechen von der himmlischen Zeit, beziehungsweise die himmlische Zeit, die günstige geografische Lage und die Harmonie des Menschen. Alle kennen das Zhou-Yi, das I-Ding, das zurzeit sowohl im Inland als auch im Ausland studiert wird. In Wirklichkeit hat es die Galaxie bzw. die Veränderung der astronomischen Erscheinung in der Galaxie und dessen entsprechende Verhältnisse zu den Dingen der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen beschrieben. Sie führen zu den Veränderungen in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen. Das heißt, unterschiedliche astronomische Erscheinungen führen zu unterschiedlichen Veränderungen in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen. Die Entwicklung der Menschenwelt folgt den kosmischen Gesetzmäßigkeiten. Du hast gesehen, dass sich die Materie nach bestimmten Regeln entwickelt. Bei unterschiedlichen Bewegungsformen wird es unterschiedliche Bewegungszustände geben. Sie führen zu unterschiedlichen Bewegungszuständen. Die Galaxie dreht sich. Die neun Planeten drehen sich um die Erde rum. Das heißt, ihre Drehung, ihre unterschiedlichen Veränderungen, die Veränderung der astronomischen Erscheinung können den gewöhnlichen Menschen unterschiedliche Veränderungen bringen. Dies habe ich vorhin gesagt, dass es sich nicht von dir führen lässt. Du willst etwas von der Menschenhand machen, das geht aber nicht. Vorhin haben wir über die Frage der Inspiration gesprochen. Die Inspiration der Menschen erklärt. So viel zu diesem Thema. Wir haben vorhin die einigen Denkformen erklärt. Warum haben wir euch diese Denkformen erklärt? Hauptsächlich haben wir euch allen die Wirkung des Gehirns und die Quelle seines Denkens erklärt. Weil wir heute die Meditationsübung lernen. Deshalb sprechen wir einmal über das Thema, wie die Meditationsübung praktiziert werden soll. Manche Menschen, wie ich vorhin gesagt habe, können gedanklich nicht zur Ruhe kommen. Er geht dann überall hin, um jemanden aufzusuchen, der ihm gewisse hohe Techniken beibringt, damit er zur Ruhe kommt. In Wirklichkeit halten die Menschen, die sich wirklich kultivieren, für sehr lächerlich. Weil auf den Grund, warum man nicht zur Ruhe kommen kann, können keine hohen Techniken und Methoden eine absolute Wirkung ausüben. Als ein Kultivierender, wenn du gedanklich zur Ruhe kommen kannst, dann befindest du dich bereits auf einer sehr hohen Ebene. Weil sich dies und deine Ebene gegenseitig ergänzen und stärken, beziehungsweise dies und deine Konzentrationskraft. Ist deine Konzentrationskraft nicht etwa bestimmt für deine Ebene? Liegt die Höhe deiner Konzentrationskraft nicht daran, wie weit du den Eigensinn losgelassen hast? Offen gesagt, liegt der Grund, warum man nicht zur Ruhe kommen kann, darin, dass der Gedanke des Menschen nicht rein und ruhig ist. Es gibt so viele Dinge unter den gewöhnlichen Menschen, woran man festhält und die man nicht loslassen kann. Wenn man sagt, dass du all diese Dinge komplett loslassen sollst, wirst du es schaffen? Es ist nicht möglich, dass du auf einmal diese hohe Konzentrationskraft erreichst. Deshalb lässt du sie allmählich los. Der Eigensinn wird allmählich beseitigt. Deine Ebene erlangt allmählich den Durchbruch. Die Konzentrationskraft verstärkt sich auch allmählich. Zum Schluss wird der Schritt erreicht. Aber warum können manche Menschen gleich zur Ruhe kommen? Das liegt an ihrer eigenen angeborenen Grundlage in einem gewissen Zustand. Deshalb kannst du den Grund, warum du überhaupt nicht zur Ruhe kommen kannst, nicht im Außen suchen. Selbst wenn eine Gottheit herkommt und dir die große Methode beibringt, wirst du auch nicht zur Ruhe kommen können. Manche Menschen haben gedacht, warum bringen uns manche Qigong-Meister bei, den Namen des Buddhas zu rezitieren, uns gedanklich auf Sanchen oder auf einen Punkt zu konzentrieren und uns etwas vorzustellen, damit wir zur Ruhe kommen. Dadurch kommt man nicht zur Ruhe. Du wirst nur die Wirkung einer kurzen Zeit haben. Danach geht es auch nicht mehr. Das ist nur eine Kultivierungsmethode, aber kein besonderer Kniff. Bei den Sachen der Kultivierung kann man keinen kürzeren Weg nehmen. Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Sagen wir mal, dass jemand nicht daran glaubt. Er meint, durch die Konzentration auf Santien kann ich zur Ruhe kommen. Oder wenn ich den Namen des Buddhas zitiere, kann ich zur Ruhe kommen. Meiner Meinung nach wird das nicht unbedingt so sein. Manche Menschen haben gesagt, die Jingtu, die Rheinland-Schule ist einfach. Allein durch das Rezitieren vom Namen des Buddhas kann man sich kultivieren. Ich sage euch, dass das nur Äußere ist nur einfach. Das Wesen dieser Kultivierung in Wirklichkeit ist nicht einfach. Wo gibt es so eine einfache Sache? Überlegt mal, wie man den Namen des Buddhas rezitieren soll. Man muss ihn rezitieren ohne einen einzigen wirren Gedanken. Jedes Wort wird vor deinen Augen erscheinen. Man liest Amitabha Buddha, Amitabha Buddha. Dabei erscheint sogar jedes Wort vor den Augen. Kannst du eine solche hohe Konzentrationskraft erreichen? Kannst du nicht. Das kannst du garantiert nicht. Manche Menschen glauben nicht daran. Wenn du nicht daran glaubst, kannst du es mal probieren. Er hat bereits viele solche Beispiele gegeben. Wenn du nicht daran glaubst, rezitiere einmal den Namen des Buddhas. Du hast viel zu viele Dinge unter den gewöhnlichen Menschen, in denen du eigensinnig festhältst. Eure Firma wird heute Prämien verteilen. Du weißt nicht, wie viel du bekommen kannst. Oder eure Firma ist gerade dabei, die Wohnung zu verteilen. Andere Menschen haben dir gesagt, dass du eine bekommen wirst. Ob du eine bekommst oder nicht, innerlich bist du sehr beunruhigt. Oder macht dein Kind gerade die Aufnahmeprüfung für die Uni. Du machst dir Sorgen darum, ob das Kind die Prüfung bestehen wird. Auf jeden Fall gibt es viel zu viele Dinge, woran du festhältst. Vielleicht gibt es bei den Verwandten und Freunden noch Dinge, um die du dich Sorgen und Mühe verwendest. Du denkst ständig an solche Fragen. Sag doch mal, was du machen kannst. Kannst du denn zur Ruhe kommen? Kommst du durch das Rezitieren vom Namen des Buddhas zur Ruhe? Wenn du es nicht glaubst, dann sollst du es mal probieren. Während du im Mund Amitabha Buddha rezitierst, denkt dein Kopf an was anderes. Im Mund rezitierst du Amitabha Buddha, aber der Kopf denkt, wie viel Prämie bekomme ich für diesen Monat? Im Mund rezitierst du Amitabha Buddha, Amitabha Buddha. Hätte ich in diesem Monat so wenig Prämie bekommen, warum hat sich der Leiter für die Vergabe der Prämie nicht mit mir vertragen? Im Mund rezitierst du noch Amitabha Buddha. Je mehr du im Herzen denkst, desto stärker ärgerst du dich. Hätte ich diesen Monat zu wenig Prämie bekommen, dann werde ich ganz bestimmt einen Streit mit ihm anfangen. So ein Problem wird es bei dir geben, oder? Garantiert. Das ist eine Kultivierungsmethode. Allerdings kann sie keine absolute Wirkung haben. Die richtige Erholung liegt in dir selbst. Nur durch den Verzicht auf Eigensinn kann die Konzentrationskraft gestärkt werden. Andersrum gesagt, deine Ebene wird auch höher. Wenn du den Eigensinn losgelassen hast, dann hat deine Ebene sicherlich den Durchbruch geschafft. Du befindest dich dann in der Höhe. Deine Konzentrationskraft ist auch so. Sie ergänzen und stärken sich gegenseitig. Manche Menschen behaupten, wenn ich an das Bandchen und das nach innen betrachte, dann kann ich zur Ruhe kommen. Meiner Meinung nach wird es nicht unbedingt so sein. Manche Menschen betrachten die Nase mit den Augen, das Herz mit der Nase, das Bandchen mit dem Herzen oder sie betrachten direkt das Bandchen im Inneren. Das geht alles. Guck doch zu. Sicherlich können diejenigen, die Elixier läutern, eine weiße runde Masse von Substanz im Bauch beobachten. Das muss eine reine Substanz sein. Falls sie nicht rein ist, ist die Substanz schwarz. Das ist etwas Dunkles. Wenn man nicht unterscheiden kann, ob es schwarz oder weiß ist. Du siehst das Elixier im Bauch, es ist schön hell. Du siehst das Elixier und betrachtest das Sandchen im Innen. Das Himmelsauge ist offen und du kannst sehen. Trotzdem kommst du nicht zur Ruhe. Du konzentrierst dich darauf. Du konzentrierst dich auf einen Punkt und betrachtest es. Durch die Konzentration sollst du zur Ruhe kommen. Die Konzentration ist nicht möglich. Du siehst, das Elixier sieht sehr schön aus. Du hast es gesehen. Nach einer kurzen Weile verwandelt sich das Elixier in die Wohnung. Drei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Die Firma ist gerade dabei, Wohnungen zu verteilen. Drei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Meine Tochter wohnt in diesem Zimmer, der Sohn in dem anderen Zimmer. Ihr beide Alten wohnen in diesem Zimmer. In der Mitte ist das Wohnzimmer. Prima. Bald verwandelt sich das Elixier in die Wohnung. Das ist garantiert so. Der echte Grund, warum man nicht zur Ruhe kommen kann, liegt darin, dass das Herz des Menschen nicht rein ist. Dann sollst du dich allmählich erhöhen. Wir zwingen dich auch nicht, dass du auf einmal einen gewissen Stand erreichst, oder? Bei der Kultivierung ist dir eine allmähliche Erhöhung erlaubt. Aber du darfst dich nicht selbst locker lassen. Du meinst, der Meister hat gesagt, dass wir uns langsam kultivieren können. Dann werden wir uns langsam kultivieren. Wenn du die Anforderung an dich selbst locker lässt, wie sollst du dich noch kultivieren? Deshalb, wenn man wirklich nicht zur Ruhe kommt, soll man nicht nach außen suchen. Die echte Kultivierung ist die Kultivierung des Herzens des Menschen. Du sollst an deinem Herzen suchen. Nur wenn du deine Xinxin erhöhst und den Eigensinn gleichgenommen hast, kannst du erst zur Ruhe kommen. Seit so vielen Jahren haben die Menschen es als eine Technik unter den gewöhnlichen Menschen betrachtet oder nachgetrachtet. Aber es ist über die gewöhnlichen Menschen erhaben. Dabei folgt der übernatürliche Grundsatz. Deshalb lässt es sich nicht für die Dinge der gewöhnlichen Menschen, mit der du das Mühe lernen und mit Geld bekommen. Das lässt sich nur dann bekommen, wenn du wirklich deine Moral erhöhst, wenn du Xinxin kultivierst. Aber die eingesetzte Mühe, die Mühe, die man sich macht, ist natürlich die Belastung des Körpers. Sie ist ein Aspekt, allerdings ein sehr kleiner Aspekt. Dass das Herz nicht rein ist und ruhig ist, worüber gesprochen wurde, ist der Hauptgrund, der an uns selbst subjektiv liegt, dass man nicht zur Ruhe kommen kann und nicht die Ruhe erreichen und sich somit kultivieren kann. Aber heutzutage ist der Zustand unserer Gesellschaft auch sehr kompliziert. Nicht wahr? Es gibt Menschen mit allen möglichen Herzen. Auch alle möglichen schlechten Menschen. An dem Tag habe ich gesagt, dass es sogar sehr schwierig ist, wenn ein Mensch ein guter Mensch sein will. Ob du glaubst oder nicht, wenn du jetzt von Lefeng lernst, dann werden dich Spotter und Sticheleien überkommen. Ob du es glaubst oder nicht, wenn du in der Firma als Vorbild ausgesucht wirst, mehr Prämie bekommst oder als vorbildlicher Arbeiter gewählt wirst, dann wird der Druck auf dich, glaube ich, wird auch nicht ganz klein sein, oder? Alle spöttischen Worte werden auf dich kommen. Anspielungen und Sticheleien werden kommen. Du bist doch das Vorbild und bekommst mehr Prämie. Mach du doch die Arbeit. Die Arbeit kannst du doch machen. Mach du doch. Wir können es nicht. Du bist ein Vorbild. Warum kommst du heute zu spät? Du musst früher kommen. Wir machen Feierabend. Du als Vorbild sollst später gehen. Stimmt es oder nicht? Ich meine, jedenfalls ist es schwer, ein guter Mensch zu sein. Wenn du das nicht glaubst, tu doch was Gutes. Das heißt, außer dem subjektiven Grund des Menschen, der an dem Eigensinn liegt, dass man sich nicht kultivieren kann oder dass die Kultivierung negativ beeinflusst oder gestört wird, gibt es noch einige Faktoren, die im Objektiven existieren. Wie ich gesagt habe, das gehört zu einer Seite. Es gibt noch eine andere Seite. Zum Beispiel, mit der Reform und Öffnung ist die Lage sehr gut. Der Lebensstandard der Menschen ist gestiegen. Neue Technik wurde eingeführt. Ich meine, das sind alles gute Sachen. Du hältst sie für gute Sachen. Auch ich halte sie für gute Sachen. Aber wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Es gibt auch die mangelhafte Seite. Sie ist auch da. Heutzutage sagen alle Menschen, dass die geistige Zivilisation gefallen ist, oder? Die materielle Zivilisation ist gestiegen. Die geistige Zivilisation hat den Schritt nicht mitgehalten. Hat man nicht auch gesagt? Es gibt auch Menschen, die sagen, sie nennen also ein Beispiel, dass die moralischen Einstellungen der Menschen heutzutage bereits sehr schlimm geworden sind. Menschen aus dem Westen sind gedeckt mit dem Mantel der Zivilisation. Deshalb legt man äußerlich Wert darauf, dass der Mensch Manieren hat. Alle legen Wert auf die Zivilisation. Aber hinter dem Rücken werden solche Untaten begangen, dass ich sage, dass der Mensch keine sittlichen Normen mehr hat. Er tut alles. Es bleibt ihm nur das bisschen übrig. Bei den Chinesen gab es früher die moralische Einstellung, die den Menschen zügelte. Aber die heutigen Menschen glauben an nichts mehr. Man sagt, dass es die Endzeit des Dharmas ist. Das heißt, es gibt keine Richtlinie für das Herz mehr, um den Menschen zu zügeln. Alles wird getan. Alles wird gemacht. Aber im Herzen gewisser Menschen existiert noch ein bisschen Moral und das bisschen menschliche Gewissen. Wäre das bisschen auch nicht mehr da, dann wäre der Mensch gleich zugrunde gekommen. Es bleibt nur noch ein bisschen. Sieh mal an, was die heutigen Menschen tun. Mit der Reform und Öffnung sind die schlechten Dinge auch hereingelassen worden. Die stören den Menschen bei der Kultivierung, oder? Natürlich ist die Reform und Öffnung eine gute Sache. Aber das Schlechte ist auch hereingekommen. Das Pornografische, die Homosexualität, der Drogenkonsum, die sexuelle Befreiung. Auf jeden Fall Schmutziges. Und beim Mafia und so weiter. Es ist alles dabei. Diese Dinge üben objektiv auch eine störende Wirkung aus. Sagen wir mal, die Kunstwerke. Wenn es kein erotisches, keine Bettszene im Fernseher oder in den Filmen gibt, dann scheint es, dass niemand das Fernsehprogramm oder die Filme mehr anschauen will. Auf die Besucherzahl und Einschaltquote wird Wert gelegt, oder? Hätte es kein erotisches, schmutziges in den literarischen Werken, Romanen gegeben, dann scheint es so, als ob sich das Buch nicht verkaufen lässt. Auf den Absatz wird Wert gelegt. Die moralischen Normen der heutigen Menschen sind sehr niedrig. Das, was Durst löscht, wird gefragt. Man sucht nach geistigem Anreiz. Gib ruhig her. Wenn der Mensch das sieht, was Durst löscht, wird seine Begierde erst befriedigt. Die Moral rutscht herbergab. Die gesamte Moral rutscht im großen Ausmaß bergab. Die frühere Kunst, wie du siehst, mussten unsere früheren Sänger und Tänzer die Kunst- und Musikhochschule absolvieren, ein Tanzinstitut absolvieren. Dann sind sie erst Künstler geworden. Zumindest mussten sie doch die Kunstschule absolvieren oder fachlich geschult sein, oder? Du siehst jetzt die Sänger mit der heiseren Stimme. Das merkwürdig Aussehen ist auch ganz schlimm. Mit den langen Haaren. Die Menschen folgen ihm wie verrückt hinterher. Eigentlich, wenn die moralen Normen der Menschen nach unten gerutscht sind, rutschen die künstlerische Form und auch alles mit nach unten. Was sind Dinge, die die Menschen hochschätzen? Wenn jemand singt, dann muss er doch seine eigene Stimme pflegen, um ein Sänger zu werden. Er muss auf die Art der Lautung achten. Derjenige mit der heißeren Stimme, die, ich habe das Gefühl, dass seine blauen Adern als Luftmangel angeschwollen sind und klopfen. Alle geben ihm noch Beifall. Unter der Bühne ist es auch wie verrückt geworden. Das bedeutet, dass alles eine Veränderung erfährt. Außerdem gibt es noch literarische Werke. Überleg mal. Wenn ein literarisches Werk oder Kunstwerk keine nackten Körper oder sonst etwas zeigt, dann scheint es so, dass niemand das Bild mehr anguckt. Ich meine, wenn es um einen Europäer geht, dann geht's noch. Aber bei den Chinesen klappt das nicht. Das sieht nicht gut aus. Außerdem, nur um diese Sachen zu erklären. Wenn du als ein Kultivierender keinen Fernseher oder keine Filme anschaust, wirst du Bücher lesen, oder nicht? Sobald du sie aufschlägst, kommt alles. Als ein Praktizierender, haben wir früher gesagt, soll man damit mit solchen Dingen nicht in Berührung kommen. Um zu vermeiden, dass die Kultivierung gestört wird und deine Lust und Begierde wieder erweckt wird. Aber heutzutage kannst du solche Berührung gar nicht mehr vermeiden. Du willst es nicht sehen, aber du wirst gezwungen, es zu sehen. Sobald du aufschlägst, dann ist es da. Du läufst auf der Straße. Gehst du auf der Straße oder nicht? Wenn du keinen Fernseher, keine Filme siehst, keine Bücher liest, gehst du auf die Straße oder nicht? In den Geschäften sind Nacktbilder und alles da. Sobald du den Kopf hebst, siehst du was alles. Damit ist gemeint, dass diese Dinge auch objektiv eine störende Wirkung für die Kultivierung ausüben. Aber wir sagen euch allen, dass die objektive Lage für manche Menschen ungünstig ist, während sie für manche Menschen meiner Meinung nach vorteilhaft ist. Lause sagte, wenn ein oberer Mensch vom Tao hört, kultiviert er sich mit Fleiß. Wenn ein mittlerer Mensch vom Tao hört, macht er ab und zu mit. Wenn ein unterer Mensch vom Tao hört, lacht er darüber. Hätte er nicht gelacht, dann wäre es auch nicht ein Tao. Was bedeutet das? Wenn der obere Mensch vom Tao hört und von der Kultivierung hört, findet er es gut. Dieser Mensch hat den Wunsch, es zu lernen. Er kultiviert sich bis zum Schluss. Das ist doch gut, das geht nicht, dass ich mich nicht zum Erfolg kultiviere. Entschlossen kultiviert er sich. Das ist der obere Mensch, der vom Tao gehört hat. Stimmt das? Ganz egal, der mich nicht kultivieren lässt. Ich werde nichts mitmachen. Ich werde mich kultivieren. Aber wenn ein mittlerer Mensch vom Tao hört, dann macht er nur ab und zu mit, ob er praktiziert oder nicht praktiziert. Es geht beides. Wenn andere Menschen es lernen und er sieht, bei 4000 Menschen ist sicherlich was los. Wir können auch mal hier anschließen. Nach dem Unterricht findet er es auch in Ordnung. Von dem Wissen hat er früher noch nie gehört. Das ist sehr neu. Wenn er nach Hause kommt, dann ist er beschäftigt. Wie auch immer, diese Dinge, die materiellen Vorteile sind praktisch. Was für Übung? Schon vergessen. Das gehört dazu, dass der mittlere Mensch vom Tao hört. Wenn du mehr Nachdruck darauf legst, kultiviere ich mich. Bei wenigem Nachdruck kultiviere ich mich nicht. Nicht richtig dabei, auch nicht ganz fallen gelassen. Wenn der niedrige Mensch vom Tao hört, lacht er darüber. Hätte er nicht darüber gelacht, dann wäre das kein Tao. Was bedeutet das? Wenn der niedrige Mensch von der Kultivierung hört, lacht er. Hahaha. Er lacht wirklich mit der Hand vor dem Mund gehalten. Ich glaube wirklich nicht an dieses Zeug von euch. Er meint, ihr seid alle unbegreiflich. Der praktische Vorteil liegt da. Ohne dafür zu kämpfen, ist dein Leben nicht so langweilig. Du siehst das Geld und hübsche Frauen bei den anderen Menschen und ihren Genuss nach Herzenslust. Und du? Ihr seid echt nicht zu verstehen, oder? Es ist wirklich nicht verständlich, dass ihr nicht zurückschlagt, wenn ihr geschlagen werdet, nicht zurückschimpft, wenn ihr beschimpft werdet. Natürlich, wenn sich diese Art Menschen nicht, wenn die nicht auslachen, dann ist das Tao meiner Meinung nach nichts mehr wert. Lauter hat gesagt, dann wäre es kein Tao. Es wird überall auf der Straße liegen. Man braucht es nur beim Vorbeigehen aufzulesen. Schon hat man sich erfolgreich kultiviert. Hätte er dich nicht ausgelacht, dann wäre es wirklich nicht mehr wert. Gerade weil es so kostbar ist. Diese sogenannten klugen Menschen, die sogenannten, die sich selbst für klug halten, sind gerade die Dummen. Wir haben vorhin darüber erklärt, dass der Mensch nicht zur Ruhe kommen kann. Und wenn er zur Ruhe kommen will und über das menschliche Denken, die Zustände, die Denkform und die Zustände, die den Menschen dabei stören, dass er nicht zur Ruhe kommt. Wir sagen nur so viel über das Thema. Natürlich gibt es noch etwas, was den Menschen dabei stört, dass er nicht zur Ruhe kommt und was die Kultivierung des Menschen stört. Das ist das Gedankenkarma. Dieses Problem habe ich bereits erklärt. Ich habe euch bereits gesagt, dass das Gedankenkarma eines Menschen auch beim Praktizieren stören kann. Viele schmutzige Worte werden auftauchen. Bei manchen zeigt das sich ganz stark. Aber dein Hauptbewusstsein muss klar bleiben. Dass du dich selbst beherrschst, dann können wir dir helfen, dieses Karma abzutragen. Wenn du dich selbst nicht beherrschst, womit das umgeht, dann bist du kein Kultivierender mehr. Was kultiviert werden soll, bist doch du. Wenn du mitschimpfst und nicht mehr glaubst, wie willst du dich kultivieren? Wer wird sich denn noch um dich kümmern? Ist das nicht ein solches Problem? Jetzt sprechen wir über ein weiteres Thema. Was für ein Thema? In den Kultivierungskreisen hören wir oft ein Wort, nämlich, ob die angeborene Grundlage eines Menschen gut oder schlecht ist. Was ist die angeborene Grundlage eines Menschen? In Wirklichkeit ist die angeborene Grundlage eines Menschen von dem Verhältnis zwischen der Dirh-Substanz und dem schwarzen Karma eines Menschen bestimmt. Das bestimmt, ob die angeborene Grundlage eines Menschen gut oder schlecht ist. Wie zum Beispiel, hat ein Mensch mit großem Karma ein ganz großes Karmafeld um seinen Körper herum. Bei vielen Menschen ist das Himmelsauge auf sehr niedriger Ebene geöffnet. Allerdings können sie es ja deutlich sehen. Wenn du schon eine niedrige Ebene hast und kannst trotzdem nicht ganz deutlich sehen, dann ist es sehr schlecht. Die Ebene ist sehr niedrig. Dafür sieht man aber sehr deutlich. Es gibt solche Menschen, er wird entdecken, dass die heutigen Menschen überall auf dem Körper Viren haben. Überall sind die Viren. In Wirklichkeit sind sie das Karma, das sich in diesem Raum zeigt. Das ist das Karma. Deshalb wurde gesagt, wenn das Karma mehr wird, dann bildet es ein Karmafeld um den Körper eines Menschen herum. Dieses Karma ist in unseren kosmischen Eigenschaften entgegengesetzt. Es ist die Substanz, die den kosmischen Eigenschaften zuwiderläuft. Deshalb wird der Mensch ein schlechtes Erleuchtungsvermögen haben. Häufig haben diejenigen, die eine schlecht angeborene Qualität haben, auch ein schlechtes Erleuchtungsvermögen. Warum ist es so schlecht? Weil er schlechte Sachen getan hat, hat es zu so viel Karma geführt. Deshalb ist das, woran er glaubt, das bisschen reale Interesse unter den gewöhnlichen Menschen. Außerdem ist es vom Karma umhüllt. Sodass eine Art Isolierung zwischen ihm und den kosmischen Eigenschaften entstanden ist. Sodass er selbst vom Universum isoliert worden ist. Dann glaubt er in seinen Gedanken nicht an die Wahrheit dieses Universums. Wenn du über Qigong, Kultivierung, Religion, sogar über gewisse Erscheinungen im Qigong, von denen die Menschen reden, oder über die Erscheinungen in anderen Umgebungen, die die Menschen noch nicht klären können, sprichst, dann glaubt er überhaupt nicht daran. Er glaubt nicht nur daran, innerlich lacht er dich auch noch aus. Jetzt? Wirklich. Geisteskrank geworden. Das meint er wirklich. Er meint, sein Kopf wäre klar. Er meint, er wäre der Nüchterne. In Wirklichkeit. Weil sein Gedanke und sein Körper vom Karma umhüllt sind, ist das erst verursacht worden. Er begreift es nicht. Es ist sehr schwer für ihn, zur Erleuchtung zu kommen. Die Erleuchtung zu bekommen. Diejenigen, die viel weiße Substanzen besitzen, haben ein ganz großes Feld des Dirh um ihren Körper herum. Dieses Dirh, diese Art weiße Substanz ist durch gute Taten entstanden. Man hat Leid ertragen und ist Einsatz gebracht. Dadurch bekommt man sie. Deswegen ist sie mit den kosmischen Eigenschaften angeglichen. Deshalb, wenn du über Kultivierung sprichst, über diese Art von Menschen gleich daran glauben. Wie ein oberer Mensch vom Tao hört, von dem ich erzählt habe. Diese Sachen, die du erzählst, habe ich zwar noch nicht gesehen, aber ich glaube trotzdem dran. Der Grund liegt darin, dass er mit kosmischen Eigenschaften verbunden ist. Das ist die gute angeborene Grundlage, von der wir gesprochen haben. Die gute und oder schlecht angeborene Grundlage, von der die Menschen sprechen, ist auf diese Art und Weise entstanden. Die schwarze Substanz hat man im Gegenteil dadurch bekommen, weil man Schlechtes getan und Untaten getrieben hat. Das Dirr hat man dadurch bekommen, weil man selbst Einsatz gebracht hat, übervorteilt worden ist, Leid ertragen oder selbst etwas Gutes getan hat. Sie sind zwei vollkommen verschiedene Substanzen. Die Menge davon hat bestimmt, ob die angeborene Grundlage eines Menschen gut oder schlecht ist. Das ist sicher. Es darf aber auch nicht so absolut gesehen werden, dass man diese Frage in einer Absolutheit betrachtet. Beispielsweise wird derjenige mit einer guten angeborenen Grundlage häufig vom Umfeld beeinflusst. So wie diejenigen mit dem Gungnang Tai, mit dem Gungnang Zustand, von denen ich erzählt habe. Das heißt, die erhaltene Erziehung, die Umgebung, mit der er in Kontakt steht, führen ihn dazu, dass er sich selbst für sehr nüchtern und materialistisch hält. Er meint, er wäre ein absoluter Materialist. Apropos absoluter Materialist, ich denke, dass es keine Absolutheit gibt. Der absolute Materialismus wäre doch falsch. Derjenige meint, womit er nicht in Berührung gekommen ist, was er noch nicht gelernt hat. Diese Sachen von diesem Leben und dieser Welt, glaubt er alles nicht. Diese Sache, worüber man spricht, glaubt er nicht. Aber diese Art von Menschen muss nicht unbedingt eine schlecht angeborene Qualität haben. Es gab auch solche. Ich nenne euch ein Beispiel. Als ich in Peking einen Kurs erhielt, gab es so einen Mann. Auf diesem Feld, als wir am zweiten Tag die Himmelsaugen öffneten, haben viele Menschen, viele verschwommene, manchmal klare Dinger gesehen. Viele dabei konnten deutlicher sehen. Der Mann gehörte auch zu denjenigen, die relativ klar sehen konnten. Auf einmal konnte sein Himmelsauge nicht nur deutlich sehen. Er konnte außerdem mit meinem Vater direkt in Kontakt treten. Was ich beim Reden ausgestrahlt habe, das Kunglang in verschiedenen Formen, die aus jeder Stelle meines Körpers ausgestrahlt wurden, wie die abgestrahlten Falun aussahen und wie sie auf den Körper der Menschen fielen und wie sie die Körper der Menschen korrigierten. Wie viele Fahrstellen gab es hinter jedem Menschen? Das alles hat er gesehen. Danach erzählte er es den anderen, während der Pause in der Vorhalle des Saals. Er sagte, ich habe diese Dinge gesehen. Alle hörten ganz interessiert zu und umringten ihn. Sie sagten, oh wow, dein Himmelsauge ist echt gut geöffnet. Du hast so viel gesehen. Er erzählte hin und her. Zum Schluss sagte er, daran glaube ich nicht. Sein Gedanke drehte sich um. Er glaubte wieder nicht mehr daran. Das bedeutet, wie ich gesagt habe, dass es nicht absolut so ist. Es gibt auch einige Menschen, die keine gute angeborene Grundlage haben. Durch den Einfluss der Umgebung lässt sich sein Erleuchtungsvermögen bei einem gewissen Punkt oder bei einer bestimmten Frage auch verbessern. Aber das hat eine bestimmte Begrenzung. Falls es in seiner Familie jemanden gibt, der an Religion glaubt, oder es gibt Familienangehörige mit einer sehr guten angeborenen Grundlage, die Qigong praktizieren, oder einige besondere Kultivierungsmethode betreiben, bei denen auch das Gunglang entstanden ist. Davon hat er auch gesehen. Dann kann dies zu seinem Glauben führen. Aber das ist sehr begrenzt. Das ist die Frage der angeborenen Grundlage, die ich erklärt habe. Aber wie ist diese angeborene Grundlage, über die wir sprechen, und die Menge der weißen bzw. schwarzen Substanz des Menschen zustande gekommen? Den Umwandlungsprozess habe ich bereits erklärt. Teilweise lässt sich die schwarze Substanz in die weiße Substanz umwandeln, wenn man selbst Leid erträgt, wenn man selbst Gutes tut. Kann die weiße Substanz auch direkt entstehen? Oder wenn dich jemand schikaniert, dir Schwierigkeiten macht, wird er dir diese weiße Substanz geben. Diese schwarze Substanz entsteht dabei, wenn man Schlechtes tut. Aber ein Mensch redet davon, ich tue etwas Gutes, ich tue etwas Schlechtes. Ich meine, du tust Gutes oder Schlechtes als ein Kultivieren, ne? Manche Menschen haben gesagt, lass uns doch was Gutes tun. Tun wir mehr gute Sachen, Meister. Sagen Sie uns bitte, was wir tun können, um mehr Dö einzusammeln. Davon habe ich nie gesprochen. Es reicht zeitlich auch nicht mehr aus, wenn du jetzt sammelst, weil es nach einer unzähligen Zeit hinterlassen worden ist. Was du in diesem Leben, in der jetzigen Hälfte deines Lebens angesammelt hast, ist sehr begrenzt. Deshalb ist es unmöglich, viel anzusammeln. Deswegen ist es nach einer relativ langen Zeit hinterlassen worden. Wenn du meinst, du willst es jetzt sammeln, wird es zeitlich auch nicht mehr ausreichen. Man legt beim Praktizieren Wert auf die Tatenlosigkeit. Wenn du hin und her läufst, um Gutes zu tun, auch wenn du tatsächlich etwas Gutes tun kannst, wirst du es auch nicht unbedingt auf gute Sachen stoßen können, die du tun kannst. An einem Tag habe ich in Peking aus Spaß gesagt, du willst etwas Gutes tun, auch wenn du mit dem Fahrrad durch die ganze Stadt Peking fährst, wirst du nicht unbedingt auf eine gute Sache stoßen können, die du tun kannst. Wo gibt es so viel? Mit denen muss man in Berührung kommen. In Wirklichkeit legen wir praktizierende Wert auf den Wu-Wei-Zustand. Warum legen wir Wert auf Wu-Wei, auf nichts tun? Weil der Mensch nicht mit einer Gerichtetheit etwas tun darf, was er tun will. Manche Menschen sagen, geht es nicht, eine gute Sache zu tun? Ich meine, viele Menschen sind dabei, gute Sachen zu tun. Deshalb, wenn du auf eine gute Sache stößt, wenn die gute Sache vor dir liegt, dann bin ich der Meinung, dass du dabei helfen kannst. Das ist kein Problem. Wir können nicht mit einer Gerichtetheit, mit einem Ziel etwas absichtlich tun, weil du das Wesen der Sache und ihre schicksalshaften Zusammenhänge nicht durchblicken kannst. Deshalb wirst du die Sache leicht falsch machen, oder? In deinen Augen ist eine Sache gut. Wenn du sie aber tust, kann es eine schlechte Sache sein. Weil du dich nach den Grundsätzen auf höheren Ebenen richten sollst. Was für schicksalhafte Zusammenhänge hinter der Sache stecken, kannst du dabei nicht sehen. Deshalb wirst du sie leicht falsch machen. Deswegen, wenn du siehst, dass ein Mensch mit dem anderen streitet und sich schlägt, gehst du hin und greifst ein. Kann es sein, dass du einen Fehler gemacht hast. Der andere hat den Menschen geschimpft. Mag sein, dass er ihm früher etwas geschuldet hat. Somit haben sie ihre Rechnungen beglichen. Du läufst hin und greifst ein. Es kann dann sein, dass die beiden ihre Rechnung nicht begleichen konnten. Nächstes Mal müssen sie es wiederholen. Deshalb hast du falsch eingegriffen. Damit ist gemeint, meinen. Wenn du die schicksalshaften Zusammenhänge nicht sehen kannst, wirst du die Sache leicht falsch machen. Gibt es dann hier nicht noch ein Problem, dass manche Menschen von uns denken? Heißt es, dass es von uns keiner etwas Gutes mehr tut? So ist das nicht. Ich unterweise die Praktizierenden, die Kultivierten das zwar, oder? Ob man Gutes tut oder nicht, ist eine Sache der gewöhnlichen Menschen. Die gewöhnlichen Menschen reden von der Ansammlung von Dö und von Wohltaten, aber die Praktizierenden legen Wert auf die Bewahrung von Dö und auf das... Uwei. Aber andersrum gesagt, wenn du dich bei Mord und Brandstiftung auch nicht darum kümmerst, dann sage ich, dann hast du ein Xinjing-Problem. Wenn du diese Dinge siehst, dann sage ich, dass du dich darum kümmern sollst. Tue, was du kannst. Jemand wird bei einem Mord mit einem Messer getötet. Du bist eine Frau, eine schwache Frau. Wenn du einkreist, wird es vielleicht passieren, dass derjenige dich mit dem Messer auch noch verletzt. Du kannst dann andere Menschen rufen, die sich darum kümmern. Das heißt, wenn du tatsächlich auf solche Sachen stößt, kannst du eingreifen. Wenn du siehst, dass das Wasser aus dem Wasserhahn läuft, da kümmert sich niemand drum, trotzdem drehst du ihn nicht zu, dann sage ich, das ist ein Xinjing-Problem. Nicht wahr? Das heißt, wir reden, wir werden nicht absichtlich mit einer Zielgerichtetheit das tun, was wir tun wollen. Sagen wir mal, aus dem Prinzip und aus dem Stichpunkt eines Praktizierenden, dass sich viele Menschen in der Zukunft kultivieren werden. Diejenigen, die sich nicht nach oben kultivieren können, werden doch zukünftig die gewöhnlichen Menschen sein. Wenn alle nichts mehr tun, was für Vorteile wird es der Gesellschaft bringen? Ich sage dir, es wird Vorteile bringen, wenn sich der Mensch oder wir uns alle durch die Kultivierung erhöht haben, überlegt ihr mal. Wenn der Mensch aus dem Herzen heraus kein Schlechtes mehr tut, bleibt es doch erspart, ob du Gutes tust oder nicht. Alle werden so etwas nicht mehr haben. Keiner tut etwas Schlechtes. Jeder ist so gut. Du denkst für mich, ich denke für dich. Wenn alle so gut sind, dann meine ich, dass die Sicherheit der Gesellschaft und die soziale Ordnung auch alle gut werden. Nicht wahr? Im Prinzip haben wir die Frage des Fahrers. Des Herzens erklärt. Wir haben die Frage erklärt, dass der Mensch sich selbst tatsächlich vom eigenen Herzen heraus ändert. Dass du von außen aufgefordert wirst, mutig für eine gerechte Sache einzutreten, ist sicherlich eine gute Sache. Ob man dich auffordert oder dich durch Gesetze unter Kontrolle bringt, es ist eine Kontrolle von außen, die sich auf der Oberfläche ändert. Allerdings kann das Wesen eines Menschen dadurch nicht geändert werden. Nur wenn das Wesen eines Menschen geändert wird, wird der Mensch wirklich gut werden. So einen Grundsatz haben wir erklärt. Nun, wenn wir über die Frage der angeborenen Grundlage sprechen, hängt es auch noch mit der Frage des Erleuchtungsvermögens eines Menschen zusammen. Ich habe vorhin gesagt, ob das Erleuchtungsvermögen eines Menschen gut oder schlecht ist, wird dadurch bestimmt, ob man die angeborene Grundlage eines Menschen nun gut oder schlecht ist. Ist das nicht so? Aber was ist das Erleuchtungsvermögen? Lass uns mal über die Erleuchtung sprechen. Über die Erleuchtung sind viele Menschen im Unklaren. Manche Menschen haben gesagt, die Klugheit eines Menschen sei die Erleuchtung. Heutzutage erkennt man es wirklich so. Es wird also damit gemeint, dass ein Mensch von den Vorgesetzten, von den Eltern oder in irgendeiner Situation sofort versteht, wenn die anderen etwas gesagt haben. Er handelt gleich nach dem Gedanken der anderen. Andere Menschen sagen dann, dass der Mensch wirklich schlau ist, dass er wirklich ein gutes Erleuchtungsvermögen hat. So wird es jetzt normalerweise gehalten. Ich sage euch allen, dass die Erleuchtung, von der wir sprechen, auf keinen Fall das gleiche ist. In Wirklichkeit ist die Erleuchtung überhaupt kein Ausdruck unter den gewöhnlichen Menschen, sondern ein buddhistischer Ausdruck. Ein Ausdruck, das bei der Kultivierung verwendet wird. Sie ist nicht die Erleuchtung, von der die gewöhnlichen Menschen sprechen. Manchmal gehe ich in die Tempel und sehe, dass der Mönch auch so erklärt. Er sagt, dass jemand ein gutes Erleuchtungsvermögen besitzt. Damit ist gemeint, dass derjenige schlau ist. Wenn du ein bisschen Geld einwirfst, danach schlägt und den Buddha anbetest, schlägt er auf das Ding, Dong. Der Buddha segnet die große Weisheit, die Klugheit, nicht wahr? So hat er es verstanden. Ich meine, dass es überhaupt nicht so ist. Die richtige Erleuchtung bezieht sich auf die Auffassungsfähigkeit eines Menschen im Zuge der Kultivierung. Für die Kultivierung an sich und für das Pfad, das der Meister erklärt hat. Sie bezieht sich darauf, ob ein Mensch die verschiedenen Schwierigkeiten, die man im Laufe selbst bei der Kultivierung stößt, überwinden kann, ob er das erkennen kann und inwieweit er es verstanden hat. Worüber wir sprechen, ist diese Erleuchtung. Jedoch diese Erleuchtung ist gerade das Gegenteil von jener Erleuchtung. Ich sage euch allen, da oben werden die Grundsätze komplett umgedreht. Was du als gut bezeichnest, ist bei ihm schlecht. Was du als schlecht bezeichnest, hält er für gut. Nicht wahr? Sprechen wir mal über das Erleuchtungsvermögen. Ein Mensch mit schlechtem Erleuchtungsvermögen. Von dem die gewöhnlichen Menschen meinen, ist gar nicht schlecht. Mit dem schlechten Erleuchtungsvermögen haben die anderen Menschen gemeint, dass du wirklich dumm bist. Ich sage, dass es eine gute Sache ist, dass der Mensch dumm ist. Ich meine, dass die Dummheit eine Klugheit ist. Und diejenigen mit gutem Erleuchtungsvermögen, die sehr schlau sind, halte ich für dumm. Das ist gerade umgekehrt. Sprechen wir mal über diese Dummheit, über die Narren. Niemand hält einen Narren für gut. Der sagt, dass der Narr gut ist. Wer diesen Narren sieht, zack, haut ihn mal auf den Kopf. Du Dummkopf. Wer an ihm vorbeigeht, dann verpasst ihm einen Fußtritt auf den Hintern. Dummkopf, weg mit dir. Sein eigenes Interesse im Leben wird auch nicht bekommen können. Selbst sein Interesse wird von anderen genommen. Jeder Mensch wird ihn doch für dumm halten. Aber ich sage dir, dass es keinen anderen mehr gibt, der noch klüger als er ist. Du gibst ihm einen Klatsch, du großer Dummkopf. So schwer du ihn schlägst, so viel Dörr gibst du ihm. Du trittst ihn, du großer Dummkopf. So schwer du ihn trittst, so viel Dörr gibst du ihm. Wenn du ihn beschimpfst, gibst du ihm Dörr. Sein reales Interesse, das Interesse der gewöhnlichen Menschen, was zählt denn das? Im Handumdrehen ist man tot, alles ist weg. Jedoch hört das menschliche Leben in diesem ewig langen Verlauf nicht auf. Allerdings wurde ihm das bisschen reale Interesse von anderen weggenommen. Wie viel du bekommst, so viel Dörr gibst du ihm. Schimpf doch, schlag doch, nimm doch. Ich lach nur, lass alles hierher kommen. Sag doch, ob er klug oder dumm ist. Nur ist dein Gedanke, dein Gehirn dieses physischen Körpers, ist nicht so gewandt und nicht so funktionsfähig. Jedoch dein Jörnchen, dein Urgeist, dein Haupturgeist, ist nicht dumm. Ich habe festgestellt, dass bei manchen Narren, deren Gedanken nicht so gewandt sind und keine schnelle Reaktion haben, der Kopf verschlossen ist. Die haben alle eine bestimmte Herkunft und sind keine normalen Menschen. Sie sind verschlossen worden, damit sie nicht schlau und listig werden und sich selbst unter den gewöhnlichen Menschen ruinieren. Sicherlich. Wollen wir nicht, dass du so ein Narr bist? Wenn du als ein Narr bist, wie willst du dich noch kultivieren? Kannst du dich dann noch kultivieren? Dann kannst du dich nicht mehr kultivieren, nicht wahr? Dann wirst du so dumm sein, dass du nichts mehr verstehst. Was für Menschen verlangen wir? Wir verlangen, dass du das persönliche Interesse sehr locker nimmst. Auch in diesem Fall werden dich die anderen Menschen schon für dumm halten. Aber andersrum wird er feststellen, dass du nicht dumm bist. Warum? Ob bei der Arbeit oder bei anderen Sachen, machst du alles sehr gut. Wer würde ich als dumm bezeichnen? Ich nenne euch ein Beispiel. Als ich Kurse im Nordosten hielt, gab es so einen Menschen. Er war Dozent bei einer Universität. Früher war er dadurch, dass bei ihm das Fu-Yuan-Chen, der Nebenurgeist, kultiviert wird, in der Anfangszeit relativ gut gewesen. Jetzt ist er auch nichts mehr, ist unter die gewöhnlichen Menschen ruiniert worden, weil sich das Fu-Yuan-Chen zum Erfolg kultiviert hat und weggegangen ist. Er ist unter den gewöhnlichen Menschen ruiniert worden. Dieser Mensch hat damals an der Arbeitsstelle eine solche Lebenshaltung gehabt. Er gehörte zu einem sonderbaren Kultivierungsweg. Er sagte, was mir gehört? Nee. Was mir nicht gehört, darum werde ich mich auch nicht bemühen. Er hatte solch eine Einstellung zu den Sachen gehabt. In Wirklichkeit wurde er so verlangt in seiner Kultivierungsschule. Zum Beispiel wurden die Wohnungen von der Einheit verteilt. Ihm hat die Wohnung gefällt. Die anderen haben ihn zu einem Zusammentreffen hergeholt. Man sagte, du sollst eine Wohnung bekommen. Alle sind doch anwesend. Reden wir doch mal über die Kondition. Dir soll eine Wohnung zugeteilt werden. Erzähl doch mal über deine Kondition. Er soll eine zugeteilt bekommen. Erkläre doch mal über deine Kondition. Jeder soll einander erklären, warum er die Wohnung haben will. Die Wohnungen sind sehr begrenzt. Nicht jedem kann eine gegeben werden. Diejenigen, denen Wohnung fehlt, legten die Kondition da. Jeder erzählte möglichst viel und suchte nach allen möglichen Tun. Er saß da, ohne etwas zu sagen. Zum Schluss hat er leider hin und her abgelegt und meinte, dass eine Wohnung ihm zugeteilt werden sollte. Dann wollten die anderen nicht mehr. Sie sagten, diese Wohnung darf nicht an ihn gegeben werden. Wie kann man ihm die Wohnung zuteilen? Mir fehlt doch die Wohnung. Auch so. Aus dem und dem Grund. Bei einem normalen Menschen wäre ein Streit dadurch ausgelöst worden. Der Leiter hat doch zugestimmt, dass mir die Wohnung gegeben wird. Du kennst immer noch. Bringst du nicht jetzt auch um die Wohnung? Derjenige würde doch mit ihm fechten. Er tat das nicht. Wenn du sie haben willst, nimm sie doch. Der Satz hört sich sehr einfach an, aber überlegt mal. In dem praktischen Leben, wo das Interesse hart umkämpft wird, wenn jemand so etwas sagen würde, halten ihn die anderen nicht für absolut dumm? Du bist doch zu dumm. Die anderen können ihn auch nicht verstehen. Diejenigen, die mit ihm gut befreundet waren, fragten ihn dann, wenn du dein praktisches Interesse nicht haben willst, was willst du denn noch? Er sagt, ich will das, was die anderen nicht haben wollen. Die anderen war noch verärgert als Dozent. Sag doch mal, was die heutigen Menschen nicht haben wollen. Alles ist gut, oder? Die Steine auf dem Boden werden hin und her getreten. Niemand will sie auflesen. Die anderen wollen dieses Volk nicht haben. Willst du sie? Dann nehme ich sie. Natürlich wird er nicht tatsächlich den Stein aufheben. Er hat einen Grundsatz zur Sprache gebracht. Ein Grundsatz, den ein gewöhnlicher Mensch nicht begreifen kann. Was für ein Grundsatz? Wir kultivieren, das sollen auf diesen Eigensinn verzichten. Zu was zählen diese Dinge? Was ich bekomme, lässt sich für ewig, in tausenden Milliarden Jahren, beibehalten. Deins wird im Handumdrehen verschwinden, das hat er gesagt. Wir kultivieren, wir verzichten auf diesen Eigensinn. Wir werden nicht mit den anderen Menschen umkämpfen. Was mir gehört, das nehme ich. Was mir nicht gehört, das umkämpfe ich auch nicht. Aber ein gewöhnlicher Mensch wird diesen Grundsatz nicht begreifen. Reden wir etwas höher. Wir nennen ein Beispiel Spaßeshalber. Es ist gesagt worden, viele Praktizierende wären in die Sukhavati-Welt gegangen. Die Sukhavati-Welt wäre wirklich wunderschön. Die Sukhavati-Welt bestünde aus Gold. Der Baum wäre aus Gold, der Boden aus Gold, das Haus aus Gold. Auch der Buddha-Körper und die Vögel wären aus Gold. Dort wäre es richtig prächtig. Aber dort gäbe es keinen einzigen Stein zum Auflesen. Manche Menschen haben gesagt, das Geld, was man dort verwendet, seien die kleinen Steine. Nun, aber stimmt oder nicht, das werden wir nicht sagen. Sicherlich gibt es einen Spruch, der besagt, das Seltene ist kostbar, das Mangelnde ist sonderbar. Nicht wahr? Das, was es wenig gibt, ist wertvoll und kostbar. Damit ist gemeint worden, sicherlich wird man keinen Stein hinfragen, dass man sagt, wenn ich mich zum Erfolg kultiviert habe, nehme ich einen Stein mit. Das ist nicht gemeint. Er hat einen Grundsatz, den ein gewöhnlicher Mensch überhaupt nicht verstehen kann, zur Sprache gebracht. Vorhin haben wir über Dummheit eines Menschen gesprochen und darüber, dass wir die persönlichen Interessen leicht nehmen sollen. Jetzt reden wir von der anderen Seite mal über die Schlauheit. Ein schlauer Mensch taugt nicht. Die Schlauheit, von der die gewöhnlichen Menschen sprechen, und wenn sie meinen, dass ein Mensch ein gutes Erleuchtungsvermögen hat, da hat er meiner Meinung nach gerade ein schlechtes Erleuchtungsvermögen und ist schlecht. Ein schlauer Mensch legt sehr viel Wert auf die materiellen Vorteile, nicht wahr? Solche Menschen verstehen, wie sie die Arbeit auf der Oberfläche machen sollen. Beim Vorgesetzten wird er gut angeschrieben. Er wird das bekommen, was die anderen nicht bekommen können. Wenn er das bekommt, was die anderen nicht bekommen können, hat er die anderen nicht etwa verletzt und das bekommen, was die anderen bekommen sollten? Wird er dann den anderen nicht etwa Dürr abgegeben haben müssen? Wenn dieser Mensch mehr materielle Vorteile bekommen hat, wird er immer mehr Wert darauf legen. Er wird immer kleinkarierter. Er hält die materiellen Dinge als das Wertvollste unter allem. Wird er nicht so eine Art Mensch werden? Dann ist diese Art von Menschen, denkt man nach, sehr egoistisch. Dabei ist er auch sehr kleinkariert. Er meint, er wäre realitätsnah. Was für eine Kultivierung von euch. Wenn er das hört, findet er das lächerlich. Was für ein Zigong. Wo gibt's denn sowas? Von Herzen lacht er dich aus. Er glaubt, gut, von was du redest, ist Aberglaube. Dummheit. Sieh mich doch an. Das ist das reale Interesse. Das ist eine echte Fähigkeit. Sicherlich gibt es auch Menschen, die solche Menschen für beneidenswert halten. Wir sind doch alle die gewöhnlichen Menschen. Wir sind der Meinung, wenn du einen solchen Menschen beim Dürr bewahren und auf den Eigensinn verzichten lässt, ist es sehr schwer zu erlösen. Wovon wir sprechen, sind nicht solche Menschen. Wenn du als ein Mensch etwas Gutes tust und Glück hast, hast du das nicht mit einem Dürr getauscht. Wenn das alle ist, dann hast du gar nichts mehr. Und zwar für immer. Meinst du nicht, dass ein Mensch nicht dumm ist? Das gute Erleuchtungsvermögen, von dem wir reden, so wie ich vorhin gesagt habe, bedeutet, dass der Mensch in der Lage ist, nach dem Tao zu suchen. Er hat so ein Herz. Gleichzeitig kann er im Zuge der Kultivierung bei allerlei Schwierigkeiten Erkenntnis gewinnen. Manche Praktizierende schreiben immer so einen Zettel, worauf steht, Meister, warum fühle ich mich beim Praktizieren hier und da unwohl? Glaubst du etwa, dass das Praktizieren ein Leckerbissen ist? Und dass man beim Praktizieren an der Wiege liegt? Wo gibt's denn sowas? Praktizieren ist Leid zu ertragen. Wenn du dein Karma zurückzahlst, musst du leiden und schmerzen. An dem einen Tag habe ich ein Beispiel genannt. Ein Mensch will ins Ausland gehen. In dem Land sind die Lebensbedingungen relativ gut. Du willst dorthin gehen. Wenn du aber deine Schulden nicht zurückzahlst, werden dich die anderen einfach gehen lassen? Musst du nicht zurückzahlen? Die Schulden, die du gemacht hast, musst du alles zurückzahlen. Die Schulden müssen beglichen werden. Das ist auch ein Grundsatz. Wir können dir ein praktisches Tor öffnen und lassen dich das wahr hören. Dazu helfen wir bei der Kultivierung und tragen einen Teil deines Karmas ab. Aber einen Teil des Karmas musst du noch selbst begleichen. Wenn du es nicht selbst begleichst, geht es auch nicht. Bei der Rückzahlung des Karmas kannst du Leiden ertragen und dich selbst erhöhen. Die Frage ist, ob manche von uns das begreifen können oder nicht. Bei manchen passieren einige unangenehme Sachen in der Gesellschaft, auf allen möglichen Seiten. Heute gibt es diese Schwierigkeit, morgen jene Schwierigkeit. Manchmal ist Druck zu Hause auch sehr stark zu spüren. Es scheint auch Reibereien zwischen den Ehepartnern zu geben. Oder es gibt Druck von den Vorgesetzten oder aus der Gesellschaft. Solange du es loslässt, hast du es überwunden. Nachdem diese Schwierigkeit vorbei ist, blickst du zurück und stellst fest, dass es gar nichts war. Kann das irgendwelche Auswirkungen haben? Das kann überhaupt keine Auswirkungen haben. Manche ältere Leute von uns sind bereits in Funktion gegangen. Oder es gibt diejenigen mit einem relativ hohen Alter, die noch berufstätig sind. Klick in deine vergangene Hälfte des Lebens zurück. Hast du jemals 2 Tage lang gutes Leben gehabt? Wenn es nicht um das Körperliche ging, dann ging es um das Seelische. Du hast dir endlos Gedanken gemacht. Es brachte dir endlos Sorgen. Du hast keine 3 Tage in einem guten Leben gehabt. Kaum ist eine Schwierigkeit vorbeigegangen, ist eine neue entstanden. Hätten wir nicht die Konflikte im Leben, in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen und an der Arbeitsstelle sehr leicht gesehen, hättest du vielleicht nicht bis heute überlebt. Hättest du sie als sehr ernst genommen, hättest du nicht bis heute gelebt. Aber wenn du zurückblickst, wie schwer die Sachen damals noch zu überwinden waren, sind sie jetzt gar nichts mehr, wenn du sie heute zurück betrachtest. Hast du nicht alles bereits überwunden? In dem Moment, wenn die Schwierigkeit kommt, wenn du diese Schwierigkeit für ganz groß hältst, dann hast du dich im Prinzip schon sehr niedrig angesetzt. Dann kommt es dir wirklich sehr mystisch und unglaublich vor, dass du sie nicht überwinden kannst. Wenn du dein Herz loslässt, dann stellst du fest, dass du sehr groß bist und die Schwierigkeit im Gegensatz sehr klein ist. Mit einem Schritt kannst du sie übergehen. Du nimmst das gar nicht ernst. Es gibt einen Spruch unter den Chinesen, das heißt, einen Schritt zurück, dann ist das Meer weit und der Himmel grenzenlos. Wenn du einen Konflikt mit anderen hast und wenn du ins Extreme gehst, dann wird es ganz bestimmt kein gutes Ende, kein gutes Ergebnis haben. Tippst du einen Schritt zurück und sei nicht so engstirnig wie der andere, dann wirst du feststellen, dass es alles ganz anders aussieht, nicht wahr? Das garantiert so. Im Zuge deiner Kultivierung wirst du auf diese Schwierigkeiten stoßen. Aber du musst dich als einen echten Praktizierten betrachten und richtig damit umgehen. Erst dann kannst du sie überwinden. Wenn du keine Schwierigkeit hast, dann würde ich sagen, dass es bei solchen Menschen relativ gefährlich ist. Wahrscheinlich kümmert sich niemand um dich. Dies gehört noch zu der Erleuchtung im Zuge der Kultivierung, von der wir gesprochen haben. In Wirklichkeit gibt es bei der Erleuchtung, von der wir sprechen, eine grundsätzliche Erleuchtung. Das heißt, im Lauf der Kultivierung, von Anfang bis zum Abschluss der Kultivierung, zu seinen Lebzeiten, kultiviert sich der Mensch bis zum Ende des Weges, den er gehen soll. Bis zum Ende des Weges der Kultivierung. Auf einmal hat er den gesamten Weg der Kultivierung zurückgelegt. In diesem Moment sprengt das alles auf einmal auf. Auf einmal öffnet sich sein Gung und er kommt zur Erleuchtung. Das nennt sich die direkte Erleuchtung. Mit einem Schlag ist alles aufgesprengt worden. Dadurch versteht und sieht er die kosmische Wahrheit auf der Ebene, wo er sich befindet. Alle Schändungen sind durch die Sprengung freigesetzt worden. Die Veränderungsform seines Körpers, das gesamte Schloss ist aufgesprengt. Bis zu diesem Schritt zeigt sich das Schändung dieses Menschen in großartiger Weise. Meinst du, er wäre doch ein normaler Mensch? Im taoistischen System nennt man ihn als wahren Menschen. Die normalen Bürger würden ihn als Gottheit bezeichnen. Weil er sich zum Buddha kultiviert, dann sagen wir, dass er den Stand der Vollendung erreicht hat. Ein Buddha ist auch ein Mensch, der sich kultiviert, oder? Dies, was ich gesagt habe, gehört zu der direkten Erleuchtung. Es gibt noch eine weitere Art, die sich als die allmähliche Erleuchtung bezeichnet. Wovon ich rede, ist die wesentliche Erleuchtung, die allmähliche Erleuchtung. Was ist die allmähliche Erleuchtung? Das heißt, wenn du dich zu deinen Lebzeiten kultivierst, sieht dein Himmelsauge von undeutlich bis deutlich. Das Umgang wächst von klein bis groß. Allmählich lässt man alles bei dir erscheinen, was zur Erscheinung kommen soll, wenn du dich beherrschen kannst. Das Himmelsauge steigert sich allmählich, bis es zum Schluss, wenn du langsam mit der Zeit den gesamten Prozess der Kultivierung hinter dich gebracht hast, den höchsten Punkt erreicht, dann wirst du alles sehen können. Das Gunglong ist komplett aufgeschlossen. Du hast den Weg langsam hinter dich gebracht, ohne den plötzlichen Knall. Das ist der Weg der allmählichen Erleuchtung. Im allgemeinen Ablauf der Kultivierung. In dem Abschnitt auf bestimmten hohen Ebenen, auf niedrigen Ebenen geht es nicht. Du kannst nichts sehen. In dem Abschnitt auf hohen Ebenen kannst du alles sehen, wie du dich kultiviert hast, wie du den Weg gegangen bist. Du hast dich im Klaren kultiviert. Das ist die allmähliche Erleuchtung, von der wir gesprochen haben. Das ist die grundsätzliche Erleuchtung. Ihr wisst, dass man in den buddhistischen Religionen und im Zen-Buddhismus von der direkten und von der allmählichen Erleuchtung spricht. Man betrachtet diese Dinge, ich habe doch gesagt, dass der Zen-Buddhismus ins Büffelhorn eingekrochen ist, auch als eine Absolutheit. Er glaubt, die direkte Erleuchtung bedeutet, dass man etwas plötzlich verstanden hat. Die allmähliche Erleuchtung sei egal, wie man darüber debattiert, handelt es sich im Prinzip um die langsame Erkenntnis und die plötzliche Erkenntnis über eine Theorie oder über eine Frage. In Bezug auf eine Frage, ob man sie auf einmal begriffen hat oder allmählich begriffen hat, ist meiner Meinung nach Beides richtig. Da gibt es nichts zu diskutieren. In der Geschichte hat man sehr lange Zeit darüber diskutiert. Beides ist richtig. Warum sind beides richtig? Wenn du einen Grundsatz langsam mit der Zeit erkannt hast, ist meiner Meinung nach auch nicht falsch. Es gibt keine Reihenfolge bei der Erleuchtung. Wenn du es sofort begriffen hast, ist es noch besser. Das bedeutet, dass du erst aufgrund deines hohen Erleuchtungsvermögens und deiner guten angeborenen Grundlage das erreicht hast. Wenn das Erleuchtungsvermögen gut ist, dann muss man es langsam begreifen. Das heißt, beides ist richtig. Das war nur die Erleuchtung in Bezug auf die Theorie. Darüber hat man viele Jahre debattiert. Wovon wir sprechen, ist die Wirklichkeit, die grundsätzliche Erleuchtung. Die direkte und die allmähliche Erleuchtung, von der wir sprechen, sind die grundsätzliche Erleuchtung. Die direkte und die allmähliche Erleuchtung, was er gemeint hat, bezieht sich nur darauf, dass ich einen Grundsatz oder eine Frage verstanden habe. Diese Frage habe ich langsam begriffen. Damit hat er gemeint, oder? Vorhin haben wir schwerpunktmäßig die Frage der Erleuchtung geklärt. In diesen Tagen habe ich während des Unterrichts auch die Bedeutung anderer Ausdrücke ausgesprochen, wie zum Beispiel der Mensch mit einer besonderen guten Grundlage. Ein Mensch mit einer besonders guten angeborenen Grundlage ist in der Gesellschaft relativ schwer zu finden. Dafür haben manche Kultivierungsschulen sehr hohe Anforderungen gesetzt. Man sagt, dass so ein Mensch erst in einem Abstand von Jahren oder Jahrzehnten in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen leben wird. Bei noch höheren Anforderungen wird gesagt, dass erst in einer sehr langen historischen Periode einen Menschen geben wird, der die Dinge meiner Schule überliefert bekommen kann. Sie sind der Mensch mit einer besonders guten angeborenen Grundlage, von dem die Menschen gesprochen haben. Diese Art von Menschen ist sehr schwer zu finden. Seine Belastbarkeit und Durchhaltevermögen können die anderen Menschen nicht erreichen. Wenn andere Menschen das machen, werden sie verrückt. Sie werden seelisch zerstört sein. Das ist das, worüber wir sprechen. Der Mensch mit einer besonders guten angeborenen Grundlage muss einige Voraussetzungen erfüllen. Zum einen muss ein Mensch mit großem Dürr sein. Er muss über sehr viel Dürr verfügen. Der Deckungskreis kann ein sehr großes Feld bilden. Außerdem muss solch ein Mensch Leiden im Leiden ertragen können. Was bedeutet, dass man Leiden im Leiden erträgt? Es ist leicht zu sagen. Leicht zu hören. Es ist leicht gesagt, aber sehr schwer zu tun. Wenn du es nicht glaubst, ist der Zustand deines Herzens beim Hören vom Pfarrer und in meinem Feld sehr gut. In der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen wird der Zustand deines Herzens nicht unbedingt so gut sein. Wenn es unter jenem Zustand Konflikte geben wird, kannst du das vertragen? Wenn der Konflikt noch einmal nicht gelöst werden kann und andere Konflikte wiederum noch dazukommen, kannst du es aushalten? Was machst du dann, wenn noch andere Konflikte dazukommen? Er muss Leiden im Leiden ertragen können. Solche Menschen sind sehr schwer zu finden. Es ist auch sehr schwer, das zu erreichen. Früher habe ich ein Beispiel genannt. Lassen wir das Beispiel. Der Mensch befindet sich an sich in den Leiden. Deshalb, wenn er noch Leiden erträgt, ist es sehr schwer für ihn auszuhalten, so wie ich an dem Tag gescherzt habe. Ich habe gesagt, nach unserer jetzigen Form gesagt, dass die Firma eines Menschen nicht besonders gut läuft. Sie steckt in finanzieller Not. Die Firma will auch eine Reform durchführen. Manche Menschen sind dadurch entlassen worden. Die Entlassung hat die eiserne Schüssel kaputtgeschlagen. Das ist nicht angenehm. Sicherlich ist es auch nicht nur der Einzige davon gewesen. Ohne den Job kehrt er deprimiert nach Hause zurück. Er ist sehr traurig. Zu Hause wird ihm gesagt, dass ein Alter von ihm krank ist. Der Alte ist ziemlich krank und muss sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Im Krankenhaus kommt dazu, dass er niemanden hat, der seinen Scheck ausstellt. Weil er keinen Arbeitgeber mehr hat. Ohne Geld, keine Aufnahme im Krankenhaus. Er muss Geld leihen. Gehetzt und gereizt hat er den Alten untergebracht. Danach kommt er nach Hause. Der Lehrer kommt und sagt, Ihr Sohn hat einen anderen geschlagen und verletzt. Schauen Sie mal. Ah, meinst du nicht, dass das ärgerlich ist? Das ist nur ein Beispiel aus Spaß. So was gibt es nicht. Endlich ist es alles erledigt worden. Er setzt sich hin und will sich ausruhen. So einen Tag hat er verbracht. Wie ärgerlich ist das? Kaum hat er sich hingesetzt, klingelt das Telefon. Er hebt den Hörer ab und man sagt ihm, deine Frau hat es fremd gegangen. Nur mal ein Scherz. Sag doch mal, wie er noch weiter leben kann. Ich will nicht mehr leben und suche mir ein Seil, womit ich mich aufhängen kann. Ein für alle Mal. Er kann es nicht mehr aushalten. In Wirklichkeit befindet sich der Mensch an sich schon im Leiden. Er erträgt noch mehr Leiden. Durch die Kultivierung erträgt er Leiden. Man sagt, dass es leicht ist für einen Menschen, sich zu kultivieren. In ein paar Jahrzehnten kannst du fertig werden. Der Mensch befindet sich einfach in Leiden. In den Religionen wird auch gesagt, dass sich der Mensch in Leiden befindet. Man versteht nicht, warum sich der Mensch in Leiden befindet. Jeder ist so aus dem Mutterleib gekommen. Jeder fühlt sich nicht mehr so leidvoll. Ich sage dir, dadurch, dass du diesen Körper, diesen physischen Körper hast, geht es nicht, wenn du Durst oder Hunger hast. Es geht auch nicht, wenn es dir warm oder kalt ist. Wenn du müde bist, geht es auch nicht. Auf jeden Fall fühlst du dich nicht wohl, nicht wahr? Die Sorgen, die durch den Eigensinn, durch die Leidenschaft verursacht worden sind, sind noch gar nicht dazugezählt. Hinzu kommen noch Naturkatastrophen, Krankheitskarma, Leben, Älterwerden, Krankheit und Tod. Meinst du, dass es nicht leidvoll für den Menschen ist? Der Mensch befindet sich im Leiden. Jeder ist so gekommen. Deshalb weiß er auch nichts davon. Er kenne noch keine Leiden. Ich habe einmal einen Bericht über das Erdbeben in Tangshan gelesen. Es stand in der Zeitung, dass man eine Sozialumfrage durchgeführt hat. Viele Menschen sind nach dem Erdbeben geborgen worden. Sie sind nach dem Tod wieder gerettet worden. Diese Menschen wurden befragt, was für ein Gefühl sie im sterbenden Zustand hatten. Erstaunlich ist das, was diese Menschen erzählt haben. Alles war gleich. Sie sagten, dass sie in dem Augenblick des Sterbens kein Angstgefühl hatten. Im Gegensatz haben sie ein aufregendes Gefühl, wie gelöst gehabt. Auf einmal schwebte der Körper nach oben. Ohne Leichtigkeit, ohne Gewicht. Es war sehr angenehm, weder kalt noch warm. Es war so herrlich. Außerdem haben manche die Körper gesehen. Manche sind noch zu irgendwelchen Orten hingegangen. Manche haben noch andere Lebewesen gesehen. Natürlich wollen wir nicht darüber sprechen. Das hat mit uns nichts zu tun. Wir wollen nur über dieses Gefühl sprechen. Gerade weil du diesen Körper hast, führt es zu einem solchen Zustand. Ohne diesen Körper hättest du das nicht gewusst. Natürlich wirst du auch nicht mehr durch die gewöhnlichen Menschen verirrt. Du wirst alles sehen. In dem Augenblick des Sterbens, wenn das eigene Yuanchen nach außen kommt, siehst du alle guten und schlechten Taten. Egal, was du getan hast. Deutlich und klar vor den Augen. Auf einmal bist du befreit. Du stehst nicht mehr unter Kontrolle des Gehirns. Alles steht deutlich und klar vor den Augen. Ich habe vorhin erklärt, dass man Leiden im Leiden ertragen muss. Außerdem muss man auch ein großes, nachsichtiges Herz haben. Lass uns mal über diese Nachsicht sprechen. Was ist das große, nachsichtige Herz? Natürlich, ich sage euch, dass du es als ein Praktizierender in diesem Kurs in erster Linie erreichen musst, dass du nicht zurückschlägst, wenn du geschlagen wirst, nicht zurückschimpfst, wenn du beschimpft wirst, nicht wahr? Außerdem kann diese Nachsicht, von der wir sprechen, nicht von einem gewöhnlichen Menschen verstanden werden. Er wird es nicht verstehen können. Wenn du dich zurückschlägst, wenn du geschlagen wirst, nicht zurückschimpfst, wenn du beschimpft wirst, wird er denken, was ist denn mit euch los? Ihr seid alle Dummköpfe geworden. Nicht wahr? So wird er denken. Ein gewöhnlicher Mensch bleibt eben ein gewöhnlicher Mensch. Die Grundsätze sind oben ganz umgedreht. Auf dem Jenseits wird man dich für klug halten. Stimmt? Überlegt mal. In der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen wird sich ein kultivierter Mensch mit Selbstbeherrschung auch nicht so verhalten wie die normalen Menschen. Er meint, wenn du mich beschimpfst, werde ich dich auch nicht darauf reagieren. Ich werde eine großzügige Haltung einnehmen. Andere Menschen werden diesen Mensch auch nicht für dumm halten. Sie werden sagen, der Mensch hat wirklich eine großzügige und hohe Haltung. Der Mensch ist echt tolerant. Andere Menschen werden ihn sogar noch loben, nicht wahr? In Wirklichkeit sage ich euch, dass die Nachsicht nicht der sogenannte Geist von AQ, ein Dummkopf, ein Angstgefühl oder Feigheit ist. Ich sage euch, dass sie überhaupt keine Feigheit ist. Im Gegenteil ist sie ein Ausdruck des starken Willens. Oder? Hättest du keinen starken Willen, könntest du überhaupt nicht nachsichtig bleiben, nicht wahr? Ein schwacher Mann greift sofort nach seinem Schwert, wenn er beleidigt wird. Wenn du mich beschimpfst, dann werde ich dich auch beschimpfen. Wenn du mich schlägst, werde ich sofort mit der Faust zurückschlagen. Das ist ein gewöhnlicher Mensch. Der Mut eines schwachen Mannes. Wozu kultiviert sich ein solcher Mensch? Ihr wisst, dass es früher so eine Geschichte gab. Es gab so eine Geschichte. Es gab einen Menschen namens Hanxin. Er war ein sehr gewaltiger Mensch. Hanxin, wieso konnte er so was Großes machen? Er war von klein auf schon nicht ganz normal. Als er jung war, gab es so eine Geschichte. Hanxin trug ein Schwert und lief eines Tages auf der Straße. Ein Mann stützte die Hände in die Hüfte und blockierte ihm den Weg. Er sagte, wozu trägst du ein Schwert? Wagst du mit dem Schwert einen Menschen zu töten? Wenn du den Mut hast, dann hack mir mal den Kopf ab. Währenddessen steckte er den Kopf schon zu ihm hin. Hanxin dachte, was soll denn das? Wozu hacke ich den Kopf ab? In der damaligen Zeit konnte man auch nicht unbestraft einen Menschen töten. Man würde doch vor Gericht gestellt und mit dem Leben sühnen. Hanxin hat seinen Kopf nicht abgehackt. Der Mann sah, dass sich Hansi nicht traute, ihm etwas zu tun. Dann sagte er, wenn du nicht wagst, mich zu töten, dann krieg doch mal so mein Bein durch. Ansonsten darfst du nicht vorbeigehen. Hansi kroch tatsächlich durch seine Beine durch. So eine Persönlichkeit in der Geschichte konnte doch eine solche große Demütigung über sich ergehen lassen. Man sagt, dass er gerade, weil Hansi belastbar war und große Demütigung über sich ergehen lassen konnte, war er so großartig. Nur wenn man eine so große Nachsicht hat, wird man in Zukunft eine große Persönlichkeit sein. Das war doch ein gewöhnlicher Mensch. Aber wir verlangen, dass man ein außergewöhnlicher Mensch wird. Wir sollen noch besser sein als er. Sicherlich wird es dir nicht passieren, dass du auf der Straße aufgefordert wirst, dass du zwischen den Beinen von jemandem durchkriechen sollst. Aber bei den zwischenmenschlichen Konflikten, bei den Intrigen, wird der Eigensinn seinen Ausdruck finden. Es ist sehr schwer, nicht von diesem Eigensinn bewegen zu lassen. Ich meine, das ist nicht leichter als solche Sachen. Es ist nicht leichter als für ihn. Natürlich muss man noch verzichten können. Man muss noch sein Dö bewahren können. So wie ich vorhin das Prinzip erklärt habe, dass man sein Dö aufbewahrt und nicht verliert. Sicherlich muss man noch ein gutes Erleuchtungsvermögen verfügen. Natürlich muss man für eine angeborene, die angeborene Grundlage muss gut sein. Dann ist sein Erleuchtungsvermögen auch gut. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Mensch erst ein Mensch mit einer besonders guten angeborenen Grundlage. Aus zeitlichen Gründen haben wir heute nur so viel unterrichtet. Kann noch mehr erklärt werden? Wenn ich sehr detailliert erkläre, kann ich noch weiter unterrichten. Auch wenn ich hier ein ganzes Jahr sitze, kann ich auch noch weiter erklären. Aber das bringt keine Vorteile für die Kultivierung. Viele Fragen müsst ihr selbst begreifen. Die konkreten Fragen darf ich nicht erklären. Hätte ich dir die konkreten Fragen auch erklärt, was würdest du noch begreifen? Was könntest du noch tun? Du wirst keine Gelegenheiten in der Umgebung für die Kultivierung haben. Die Voraussetzungen werden nicht mehr da sein. Deshalb, wenn ihr auf konkrete Probleme stößt, solltet ihr euch an diesem Pfad halten, wie man es gut machen kann. Was wir euch erklären sollen, haben wir im Grunde genommen bereits alles erklärt. Ihr könnt auch die Tonbandaufnahmen von meinen anderen Kursen zu Rate ziehen. In diesen 10 Unterrichtsstunden habe ich sehr viel unterrichtet. Ob ich bei diesem Kurs euch gegenüber verantwortlich bin oder nicht, das könnt ihr selbst beurteilen. Darüber werde ich nicht sprechen. Im Großen und Ganzen finde ich, unser Kurs ist sehr gut. Es ist konsequent zu Ende geführt. Außerdem haben wir bis zum Schluss zufriedenstellend abgeschlossen. Unter euch sind mehr als 3000 Menschen von weit entliegenden Orten hierher gekommen. Die weitesten sind aus Heilongjiang, aus Xinjiang. Die haben 5000 Kilometer, 8000 Li zurückgelegt. Die Strecke ist sehr weit. Ihr habt viel Leid ertragen. Es gibt sogar manche, die nicht genügend Geld haben. Es gibt manche, die nur fertige Nudeln und Kekse aßen. Alles Mögliche. Warum? Alle sind gekommen, um dieses Pfad zu lernen, um dieses Pfad zu erwerben. Nicht wahr? Deshalb kennen alle die Kostbarkeit von diesem Pfad. Sicherlich haben wir in den 10 Unterrichtsstunden eure Wünsche möglichst befriedigt und es euch möglichst einfach gemacht. Wir haben auch versucht, euch mehr zu erklären und künftig zu erklären, damit ihr es versteht und später bei der Kultivierung ein Pfad habt, nachdem ihr euch richten könnt. Das heißt, in diesen 10 Unterrichtsstunden liegt alles unter meiner Verantwortung, ob ich euch auf die hohe Ebene bringe oder ob ich die Körper für euch reinige. Der Zweck liegt darin, dass ihr euch später kultivieren könnt. Das bedeutet, nach den 10 Unterrichtsstunden kommt es später auf euch an. Ob du dich kultivieren kannst, ob du es schaffst, es kommt vollkommen auf dich an. Aber wir sind der Meinung, wenn ihr schon mal hier sitzt, dann liegt es an der Schicksalsverbindung. Ich denke, es steht nichts dagegen, dass du dir mal Mühe machst, wenn du nach Hause kommst, um zu sehen, wie es dann geht. Wenn du es beharrlich weiterführen kannst, dann kultiviere dich beharrlich weiter, oder? Wie viel man einsetzt, so weit kann man auch bekommen. Das ist garantiert so. Da haben wir viele Erfahrungen gemacht. Viele Schüler haben viele eigene Erfahrungen durch die Kultivierung gemacht. Nicht wahr? Ich denke, dass es uns auch sehr viele Erfahrungen und Lektionen bieten wird. Kurz gesagt, wir sitzen heute hier. Wir sollen nicht diese 8 bzw. 10 Tage oder noch eine längere Zeit verschwenden, oder? Das Dafa zu bekommen ist wirklich für den Menschen ungeheuer schwer. Wenn man es bekommt und nicht schätzen weiß, dann wird es auch für Reue in der Zukunft zu spät sein. Es gibt einen Spruch unter den Chinesen. Es heißt, nach diesem Dorf wird es auch nicht mehr diesen Laden geben. Ist es so oder nicht? Durch den Unterricht haben alle von euch wahrscheinlich schon gemerkt, dass es keinen einzigen Qigong-Meister gibt, der den Unterricht so abhält wie ich. In unserem Land bin ich der Einzige, der die Menschen wirklich auf die hohe Ebene bringt und dieses Pfad von noch höheren Ebenen vermittelt. Es gibt niemanden mehr in der ganzen Welt. In der ganzen Welt, sage ich mal aus Spaß, bin ich auch der Einzige, der das macht. Natürlich, wie auch immer. Der Zweck liegt darin, dass ihr alle in dieser geschichtlichen Periode, in so einer Umgebung, wo das Herz der Menschen ungeheuer kompliziert ist, das orthodoxe Farbe kommt und euch wirklich erhöhen und kultivieren könnt. Auch wenn du dich nicht kultivierst, wirst du nach diesem Kurs auch ein guter Mensch sein. Oder? Davon bin ich überzeugt. Viele unserer Schüler haben mir gesagt, Meister, nachdem ich ein paar Lektionen von Ihnen gehört habe, ist meine Weltanschauung umgewandelt worden. Das stimmt. In dieser großen Strömung halten jetzt die Menschen das Falsche für das Richtige, das Schlechte für das Gute und das Böse für das Aufrichtige. Das sind bereits Ansichten gebildet worden. In der Zeit, in alle Menschen in dieser Strömung eigensinnig streben, wenn ich auf einmal das erkläre, was vollkommen anders ist als das Deine oder Deine Absichten, dann wissen viele neue Schüler auch, dass es gut ist. Aber sie können es nicht unbedingt gleich verstehen und genau erklären. Du musst später noch ununterbrochen intensiv lernen, üben und hören. Erst dann kannst du Schritt für Schritt verstehen und deine Erkenntnis vertiefen. Deshalb hoffe ich, dass ihr es einfach so sein lasst, nachdem ihr die Unterrichte gehört habt. Wenn ihr zurückkommt, müsst ihr mehr lesen und die Tonbandaufnahme mehr anhören. Erst dann kannst du dich weiterhören. Darüber möchte ich nicht mehr so viel reden. Zum Schluss schenke ich euch noch einen Satz. In der Zukunft, im Zuge der Kultivierung, wenn es für dich sehr schwer durchzuhalten ist, wenn du meinst, dass es nicht mehr schaffen kann, sollst du an diesen Satz denken. Was denn Satz? Er lautet, schwer zu ermöglichen, doch zu ermöglichen. Schwer zu ertragen, doch zu ertragen. Ich hoffe, dass alle in der Kultivierung des Dafa zur Vollendung kommen können und das Zungen öffnen.